Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 369. Heute mit dem Rückblick auf den WWE Royal Rumble 2021. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host. Bei mir, das sind heute die Brothers of Destruction, wie ich es letztes Mal genannt habe. Der Kai auf der einen Seite, wunderschönen guten Tag.
Bin ich Undertaker oder bin ich Kane?
Das wissen wir noch nicht. Und der Chris ist auch dabei, wunderschönen guten Tag.
Ding dong, hello.
Halt's Maul.
Es läuft. Ihr merkt, wir sind vielleicht ein bisschen übermüdet, ein bisschen gereizt auch dabei. Aber wir werden heute für euch den Royal Rumble reviewen, so wie sich das nach einem Big Four Event auch gehört. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen beeilt, damit ihr möglichst schnell den Podcast hier auf den Ohren habt. Ein kleiner Gruß geht an der Stelle übrigens noch raus an den Alex. Der hat nämlich jetzt pünktlich zum 1. Februar bei uns eine Jahresmitgliedschaft bei Steady abgeschlossen. Deswegen Grüße gehen raus an Alex. Dankeschön dafür an der Stelle. Und ich sage es nochmal, Anfang des Monats immer der perfekte Zeitpunkt, um bei Headlock, bei Patreon oder bei Steady einzusteigen. Weil wir haben ganz viel Kram. Schaut da gerne bei uns auf den entsprechenden Seiten vorbei, was wir jetzt da bieten diese Woche. Allein die Helden aus der zweiten Reihe. Wir haben Raw Cross Smackdown, was ja dann auch hier im Freefeed erscheint. Und das Magazin und ganz viel Stuff mehr. Aber ich würde sagen, wir legen hier einfach jetzt an der Stelle los. Erstmal, Chris, du hast dir das live gegeben und nicht nur alleine, sondern auch mit unserer Discord-Community diesmal.
Richtig. Ich war fast die ganze Zeit im Live-Chat auch immer zugange. Es sei denn, ich hatte gerade mal so einen ganz toten Punkt, dass ich mich lieber auf den Fernseher konzentriert habe, um auch nichts zu verpassen. Aber es war sehr schön, auf jeden Fall. Wir haben uns da in kürzester Zeit eine sehr tolle Community zusammengebaut. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit einer Vielzahl von Leuten sich da die Nacht um die Ohren zu schlagen.
Ich glaube, es hat es, glaube ich, auch ein bisschen leichter gemacht. Ich finde gerade, die Matches sind ja oft nicht das Problem, das Wachbleiben, sondern eher so das, was dazwischen passiert. So die Trailer, die Werbung oder sonst irgendwas. Ich merke das ja selber manchmal bei mir, wann ich dann müde werde. Diesmal habe ich es gar nicht geschafft, den Rumble live zu schauen. Da waren leider andere Verpflichtungen im Weg. Aber ja, schöne Grüße an alle da draußen, die beim Live-Chat natürlich dabei gewesen sind. Kai und ich, wir haben uns das im Nachgang angeschaut, oder Kai?
Ja, wir beide sind natürlich auch viel älter als Chris. und deswegen schaffen wir natürlich nicht mehr, wie so ein junger Hüpfer wach zu bleiben, mit seinen Internetfreunden da im WWW ein bisschen reinzutippen in die Tastaturen. Wir machen das ganz gesittet und gucken das einfach in Ruhe.
Ja.
So ein Schwachmat, Alter.
Und dann steigen wir doch gleich hier mal in die Review ein, weil es war wieder mal also,
ja? Sorry, wo er das gerade so gesagt hat, ne? Er ist definitiv Kane und nicht der Undertaker.
Immerhin war Kane aktiv, das können wir ja schon mal so hier sagen.
Aber ich bin immerhin nicht im Rumble.
Ja. Ne? Was sagst du jetzt?
Ja, ich habe da nicht nötig, ne? Ich war in Saudi-Arabien gegen Goldberg.
Ja, ist aber super. Also da nochmal alles Gute auch von mir.
So, lass trotzdem mal hier einsteigen. Wir steigen wie immer bei der Kickoff-Show ein. Und da haben ja Chris und ich beim letzten Mal noch gerätselt, ob es da ein Kickoff-Show-Match geben würde, ob man noch ein weiteres Match ansetzen würde oder ob man einfach eines der bestehenden Matches hier runterschieben würde quasi. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Es ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championship. Ist dann im Kickoff gelandet. Auf der einen Seite standen die Champions Charlotte Flair und Asuka, auf der anderen Seite die Herausforderer Nia Jax und Shayna Baszler. Und am Ende gab's den Titelwechsel. Und Chris, es ging schon sehr stark in die Richtung, wie wir es auch getippt haben, weil es gab ja dann zum Abschluss auch das Eingreifen durch Ric Flair und auch vor allem durch Lacey Evans.
Ja, also ich hatte nach dem Match auch nur in unseren Live-Chat gepostet, so weit, so vorhersehbar. Obwohl ich dazu sagen muss, wenn wir jetzt auf das Match selbst eingehen, ich fand es vollkommen okay. Also es war nichts, es war nicht grausam, es war jetzt auch nicht besonders toll, aber es war flott genug, damit es über die meiste Zeit eigentlich unterhaltsam war. Und als dann der alte Lustmolch Rick rauskam, dann wusste man sowieso, was los ist, ne?
Das auf jeden Fall. Das haben wir auch erwartet. Ansonsten, was mir hier aufgefallen ist, ist natürlich, dass eine Charlotte sehr dominant dargestellt worden ist. Also die hat da diverse Male ja mit beiden Gegnerinnen aufgeräumt. Es gab unter anderem Natural Selection gegen beide, nur so als ein Beispiel. Und man hat hier schon probiert, sie so gut es geht auch in der Niederlage zu schützen. Kai, wie hast du hier den Kampf gesehen und den Ablauf auch?
Also ich finde es halt irgendwie mal so ein bisschen schade, dass Asuka, obwohl sie Women's Champion ist, so die ist, die da gefühlt am uninteressantesten ist in diesem ganzen Konstrukt. Also sei es jetzt egal, ob es auch bei Raw ist oder sowas, klar, die hat ja ihre Sachen mit Alexa Bliss, aber so, du siehst halt, sie hat ja diesen Haupt-Championship, was eigentlich das Wichtigste sein sollte in dieser Division, und ist dann hier so gefühlt außen vor. Die ist halt da, um zu sagen so, ja, guck mal, die können ja ganz gut catchen. Aber das war's dann auch irgendwie. Und das ist ein bisschen schade. Also auch hier, man sieht auch immer wieder, eine Shayna Baszler ist wirklich verdammt gut. Also ich weiß noch, dass ich die am Anfang bei NXT gar nicht so mochte. Die hat sich wirklich auch gemacht. Ob sie jetzt in diesem Tech-Team perfekt aufgehoben ist, weiß ich nicht. Immerhin haben jetzt die Titel wieder. Die Titel sind jetzt wenigstens wieder von Asuka und Charlotte weg, was halt auch irgendwie keinen Sinn gemacht hat, die da drauf zu packen, wenn wir mal ehrlich sind. Also das Match hat halt das gemacht, was es machen sollte, ne? So, Ric Flair konnte rauskommen, dann aber irgendwie sich zeigen. Dieses Lacey Evans-Ding ging weiter. Die Titel sind wieder bei einem vernünftigen Tag-Team.
Da also, kann man drüber
sprechen. Ja, aber also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne?
Einem etatmäßigen Tag-Team, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken.
Ja, ja, ja. Nehmen wir es so.
Also ich glaube, jedes Tag-Team in der Frauendivision, was länger als einen Monat zusammen ist, kann man schon quasi als Veteran bezeichnen.
Ja, das haben wir ja auch schon im Vorfeld sehr kritisiert, dass man hier überhaupt Asuka und Charlotte zusammengepackt hat und dann ja auch im in Hinblick auf den Rumble da gar keine Tag-Team-Einigkeit präsentiert hat. Also die haben ja de facto als Tag-Team gar nicht stattgefunden, obwohl sie Champions gewesen sind, sondern waren ja auf Nebenbaustellen irgendwo beschäftigt. Eigentlich auf Hauptbaustellen, weil das Ding hier ist die Nebenbaustelle irgendwo. Ich sehe es halt eben genauso. Das Ding war, also das Match hier war ein typisches Weekly-Match irgendwo. Wir hatten eine ganz normale, ganz standardmäßige Tag-Team-Formel, die wir hier gesehen haben, am Ende der Eingriff. Auch so ein bisschen in die Richtung, wie wir es schon prognostiziert haben, mit erster Ablenkung und dann später eben auch der Einsatz dieses Foreign Objects, des hier Schlagrings oder was es auch immer gewesen sein sollte, dann eben um Charlotte hier im Figure 8 zu attackieren mit der Women's Right. Und dann kam eben Nia Jax rein. Es gab das den Leg Drop und dann den Three Count. Wir haben neue Tag Team Champions bei den Damen. Keine Überraschung, kein herausragendes Match. Also das ist ein Ding, das wird man in ein paar Wochen, da wird auch kein Hahn mehr nachkrähen irgendwo. Aber ich glaube, dass
heute schon kein Hahn mehr nach, ganz ehrlich.
Ich denke mal, wir werden jetzt auf jeden Fall eine Fehde bekommen zwischen Nia Jax und Shayna Baszler gegen die beiden, die Blond Bombshells hier, also gegen Dana Brooke und
Mandy Rose.
Mandy Rose, genau. Ich war gerade irgendwie bei Amy. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso. Aber Mandy Rose, genau.
Fände ich okay.
Ja, also für die Kickoff-Show-Match war es okay.
Ja.
Ja.
Passt schon.
Lassen wir das so stehen. Genau, auf zur Maincard. Da wird es nämlich dann direkt nicht nur spannend, sondern es wird auch eine ganze Nummer größer. Erstmal die Frage.
Dieses Match, ne? Ich hatte so Angst.
Das hatten wir alle, aber ich will erstmal eine Frage grundsätzlich stellen. Wir haben jetzt ja einen Royal Rumble hier im Thunderdome gehabt, was ja ganz normal auch die Austragungsstätte für die Weeklies ist, für Raw und für SmackDown. Kai, hat das für dich so ein bisschen das Flair vom Rumble ein bisschen kaputt gemacht?
Ja, schon. Also, ich sag mal, das, was sie machen konnten, haben sie gut gemacht, ne? Auch so wieder diesen Countdown einzuspielen oder sowas. Das Problem war, ich finde, wenn du ein gutes Match guckst, kannst du vergessen, dass keine Crowd da ist. Jetzt zum Beispiel wie in dem Roman Reigns Kevin Owens Match. Dann irgendwann kann ich das ausblenden. Das Problem beim Rumble war, ich wurde quasi alle 90 Sekunden daran erinnert, da ist ja keine Crowd da. Weil das war eigentlich ganz cool und dann war es auch irgendwann im Flow, aber du hast halt immer alle 90 Sekunden gemerkt, da ist kein Pop. So, Kalito kommt raus, ist kein Pop. Irgendein cooler Moment kommt, ist kein Pop. Und das war irgendwie so das Geile am Rumble, was wir immer so lieben, ist halt auch das, was es dann ohne Fans eben schwierig macht, weil du dann merkst, so, der Pop war dann immer, wenn Byron Saxton irgendwie sagt, so, oh, guck mal, wer da gerade rauskommt oder sowas. Und dann sagst du auch, ja, herzlichen Glückwunsch.
Und man kann auch ergänzen, was sehr lustig war, man konnte im Hintergrund immer sehen, dass die Zuschauer quasi einen Lag haben.
Ja, das stimmt.
Und wenn die Uhr auf 1 war, dann sagst du, wie die Leute mit den Fingern mitgezählt haben und erst bei 3 waren dann und sowas. Ja. Das war sehr schön.
Mir hat tatsächlich so ein bisschen drumherum gefehlt. Also ich hätte mir da gern irgendwie was anderes gewünscht. Ich finde generell die Art und Weise, wie jetzt heutzutage zum Beispiel auch die Videoscreens genutzt werden, wo dann oftmals einfach nur der Name draufsteht, finde ich stinkelangweilig. Ich hätte mir einfach ein bisschen was Festliches dann auch irgendwo gewünscht. Es ist ein Royal Rumble, verdammt nochmal. Klar, es ist unter einem anderen Vorzeichen, aber da hätte man auch irgendwie noch ein bisschen was Schöneres machen können. Ein bisschen mehr Lametta auf die Bildschirme oder so.
Also was ich extrem mochte, diese neue Kamera, die sie benutzt haben beim Rumble Entrance.
Ja, die 8K-Kamera.
Genau, wo du wirklich gemerkt hast, nochmal eine ganz andere Tiefenschärfe oder sowas. Das sah schon cool aus. Das hatte irgendwie so, ja, das weiß ich, hatte so einen Special Look einfach. Das mochte ich.
Ja, außer bei Rey Mysterio, wenn dann auf einmal ein Werbespot für Bier quasi daraus gemacht wird. Das hat mich.
Da habe ich, da, ja, müssen wir jetzt kurz drüber reden, ist ja egal, wenn du schon ansprichst. Das war dann ja auch Michael Cole, der ist ja quasi so in Double Time runterrappt, was er da kurz erzählen muss. Da habe ich gedacht, so, Respekt, so das fehlerfrei? War das ja wirklich so, ja, und hier Victoria Bier und das ist aus Mexiko und das ist ja auch Rey Mysterio und die Historie. Und so, Mann, hol mal Luft, ey. Also, das fand ich ganz komisch, wie. Das waren, glaube ich, so gefühlt 3 Seiten, die er dann so in einer halben Sekunde vorgelesen hat.
Ja, so hat sich's angefühlt. Kommen wir hier trotzdem mal zu dem ersten Match der Main Card. Und das ist das Match um die WWE Championship zwischen Drew McIntyre, dem amtierenden Champion, und Goldberg auf der anderen Seite. Goldberg hier auch mit seinem großen Entrance. Also, er ist wirklich dann auch abgeholt worden, so wie man das irgendwie von ihm kennt. Und wir haben alle Angst gehabt. Ich habe auch davor gesessen. Irgendwie, was gibt das jetzt? Es gab erstmal den Stare-Down, dann gab's ja den Glasgow Kiss hier, den Headbutt von
cool war.
Drew McIntyre. Dann gab's ein Spear und dann hast du gedacht, oh, jetzt wird's aber ernst. Und ich finde, das hat man hier ganz gut gemacht. Ja, und dann gab's das übliche, ich nenne es mal Finisher-Gebäsche und vorher noch die Aktion draußen, wo ein Goldberg Drew McIntyre einfach mal durch die Guardrails speert. Chris, du warst live dabei. Beschreibe kurz deine emotionale Achterbahnfahrt.
Mir war von Anfang an klar, wenn dieses Match kommt, auch egal wann es gekommen wäre, das war so das Ding, wo es wirklich um was geht, weißt du? Selbst der Rumble, da war ich nicht so gespannt irgendwie wie bei diesem Match, weil das war der Dealbreaker einfach. Und dass jetzt so direkt zum Anfang kam, war ganz gut, weil so war ich ein bisschen Anspannung los. Ich sag's ganz ehrlich, ne? Also mir war klar, als McIntyre das dann gewonnen hatte, okay, jetzt kann ich mich tatsächlich auf diesen Pay-per-View einlassen. Sonst hätte ich wahrscheinlich die ganze Zeit, auch wenn ich den Pay-per-View verfolgt hätte, immer mit so einer Restangst da gesessen. Und hätte Goldberg gewonnen, wäre ich vermutlich wütend ins Bett gegangen und hätte den Rest dann desinteressiert irgendwie heute geschaut oder so. also wirklich jede Aktion mitgefiebert tatsächlich dabei. Das muss man denen dann ja lassen, ja. Sie haben einen so konditioniert, dass man wirklich Angst hat und mitfiebert, wenn fucking Goldberg im Ring
steht. Das hat man ja auch im Vorfeld ja schon gemacht, wo sie dann gesagt haben, jedes Mal, wenn Goldberg wieder zurückgekommen ist, hat er sich einen Titel geholt. Und dann macht man auch so, oh nein, jetzt stimmt ja, verdammt, fühlt mir das doch nicht wieder vor Gesicht irgendwo.
Ja.
Kai, wie ging dir das hier bei dem Match? Ich meine, da ist ja nicht viel, was wir jetzt analysieren müssen. Also, ich sag mal, worüber wir gleich noch diskutieren müssen, ob es notwendig gewesen ist, dass ein Goldberg aus dem Claymore auskickt zum Beispiel, relativ schnell, können wir drüber diskutieren. Aber so das Match an sich war ja eigentlich das typische Goldberg-Match, was wir jetzt in letzter Zeit diverse Male gesehen haben.
Ja, und wir würden es auch alle scheiße finden, wenn er jetzt gewonnen hätte. Also dann würden wir das Gleiche sagen, wie immer sagen, so typisches Match, kacke, wie immer. Dadurch ist aber, dass Drew hier gewonnen hat, wiegt's dann noch mal anders, weil du jetzt sagst, okay, der wurde durch diese Guardrail gespeert, war komplett im Eimer, da hat das Match ja nicht mal angefangen. Danach wurde erst die Glocke geläutet, dieses typische Drew, kannst du kämpfen? Er so, ja komm, jetzt Leute da, ich bin bereit. Und dann ja auch mit dem Spear und alles, und dachtest du ja wirklich mehrfach, das war's. Und ich weiß auch, als der Jackhammer kam, war ich so, oh fuck. Das war es jetzt wirklich. Das waren wirklich gute Nearfalls. Das waren richtig gute Nearfalls, weil man wirklich davor saß und sich gedacht hat, bitte, bitte nicht.
Ja.
Aber als dann auch das Ding durchging, brauchte ich noch mal so eine Sekunde, um das zu realisieren, dass Drew wirklich gewonnen hat. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich halt letzte Woche ganz, ganz wenig Zeit hatte und sowieso auch der Rumble ist, habe ich mich wenig informiert. Also jetzt wenig irgendwie so einschlägige Seiten besucht, so Wrestling-mäßig, keine anderen Seiten. Und so geguckt, was passiert, was sind so die Gerüchte. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, war aber, dass es irgendwie auch hieß, yo, WWE könnte irgendwas so ein scary Finish machen für einen Rumble. Und das Einzige, was ich mir dann so als, ich nenne es mal Vorbereitung auf den Rumble angeschaut habe, waren irgendwie so ein bisschen durchgeskippt die Predictions von Cultaholic. Und da hieß es auch ganz oft, dass so diese Gefahr dabei ist, dass Goldberg hier verliert und dann den Rumble gewinnt. Und das war dann so eine Befürchtung, die ich ganze Zeit in meinem Kopf hatte. Weil ich konnte dann nicht wie Chris entspannt das Ding gucken, weil ich habe mich erstmal gefreut, geil, Drew gewinnt. Und dann war direkt, fuck, das Match war als erstes. Der Rumble ist als letztes. Dann hat Goldberg viel Zeit, sich auszuruhen, weil er ja nach dem Match komplett im Eimer war. Was ist, wenn die dann als Nummer 29 oder 30 in Rumble packen und er das Ding dann gewinnt? Also, ich war halt nicht so beruhigt, weil es war so eine Sekunde, geil, Drew hat gewonnen. Und dann, fuck, was ist, wenn Goldberg den Rumble gewinnt? Also, ich war gar nicht so entspannt.
Ja, wobei ich halt sagen muss, diese Angst hat mir ein bisschen genommen, weil Goldberg nach dem Match ja nicht entschlossen gewirkt hat. Also er war ja nicht so, Mann, jetzt, ich will es noch mal richtig wissen, sondern er war ja so, ja, ich habe verloren, Respekt, wir sind jetzt hier irgendwie
Blutsbrüder. Du hast den Test bestanden.
Ja, genau, so ungefähr.
Wo ich sehr lachen musste.
Ne, und das hat für mich so ein bisschen diese Emotionalität da rausgenommen und auch diese Angst, dass da eventuell noch was im Rumble kommen könnte, weil es wirkte nicht so, als wenn Goldberg jetzt hier an dem Abend unbedingt nochmal in den Ring steigen wollte. Das passte die Körpersprache für mich dazu nicht. Und klar, ja, dass hier dann eben Goldberg sich hier als Messlatte positioniert hat, auch ein bisschen merkwürdig.
Aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen verklärt ist. Aber ich mochte es dann schon irgendwie, dass er gesagt hat, hier, Drew, hast es gut gemacht, yo. Weil sonst war ja Goldberg für uns alle immer so dieses Arschloch. Und sagen sie, der kommt, der holt sich den Mania-Spot, der nimmt den Leuten die Titel weg. Und ich fand es dann ganz angenehm zu sehen, der alte Mann verliert und sagt, hier, hast du schön gemacht. Klar, die Formulierung mit, du hast den Test bestanden, sei mal dahingestellt. Ich fand es auf eine gewisse Art und Weise ganz cool. Ich will eigentlich wirklich nur wissen, ob sich Backstage wieder Riddle und Goldberg getroffen haben. Mit dieses I'm not your bro und dann so, okay, bro. Und dann, das hätte ich einfach davon gerne teils zwei, bitte.
Chris, kurze Frage. Wir haben ja auch so ein bisschen gemutmaßt, dass hier Miss und Morrison irgendwie sich zeigen können. Ja, beiden haben es ja versprochen. Kam nicht. Was sagst du dazu?
Ja, ich bin sehr enttäuscht. Also ich hätte nicht gedacht, dass der Herr Miss lügen würde. Aber ja, das nehme ich ihm sehr übel. Aber dafür hat er ja hinterher einen Top-Spot gehabt, wie er das DJ-Pult von dem schlechtesten Musiker aller Zeiten zertrümmert hat. Das war mit das Peinlichste, was ich in den letzten Jahren.
Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, nach dem nächsten Match. Ja, das muss man nochmal. Hälfte der Preview geht auf die Performance von Bad Bunny.
Mindestens. Kommen wir gleich zu. Also auf jeden Fall, das hier war der Opener. Klassisches Goldberg-Match. Mir hat's nicht gefallen, dass er aus dem Claymore ausgekickt ist, weil der Claymore war ja schon sehr geschützt, sagt jetzt der Wrestling-Nerd in mir. Aber ich bin auch dann hier frohen Mutes in den Event reingegangen, weil mir geht's genauso wie Chris. Wenn hier Goldberg gewonnen hätte, wäre der gesamte Event schon für mich unter einem schlechten Zeichen gestanden. Irgendwo.
Aber mit zum Claymore, ich glaube, in dem Fall ist es egal, weil Goldberg wurde immer so sehr über allen positioniert, dass dann trotzdem immer noch der Claymore geschützt ist.
Denke ich auch.
Goldberg ist halt kein normaler Mensch oder normaler Wrestler. Er ist Goldberg, der Gott von Vince McMahon oder so und dem saudischen Prinzen, was weiß ich.
Ja, kommen wir mal hier zum nächsten Match. Das nächste Match war der Kampf um die SmackDown Women's Championship. Wir haben auf der einen Seite die Herausforderin Carmella, begleitet von ihrem Sommelier Reginald und natürlich amtierende SmackDown Women's Championess Sasha Banks. Beiden haben ja schon eine längere Fehde laufen. Das ging ja quasi los mit dem Redebüt von Carmella. Wir haben immer wieder die Attacken gehabt, gerade auch mit der Shampoos-Flasche hier diverse Male. Wir haben auch gesehen, dass Reginald in der Vergangenheit da mal in den Ring gestiegen ist und die Fehde war aufgebaut. Und Chris und ich, wir haben ja auch schon gesagt, für einen Titelwechsel kommt es hier eindeutig zu früh. Sasha muss hier den Titel verteidigen, das hat sie dann auch getan. Ich muss sagen, das war ein besseres Carmella-Match. Der Spot, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist natürlich dieser Dive nach draußen, wo sie fast die Lita gemacht hätte.
Das sah ganz böse aus.
Das war richtig übel, wo sie mit dem Gesicht gebremst hat, einfach so einen Meter lang.
Aber da muss man auch sagen, also danach direkt hier aufstehen, abklopfen und weitermachen. Ne? Also das so ein Spot, der kann auch dafür sorgen, dass es dich extrem aus dem Match rausnimmt. Hat es bei ihr nicht getan. Ich finde, das war eine insgesamt recht anschauliche Leistung hier, gerade von der Carmella, wo wir immer sagen, ja, das ist wrestlerisch jetzt nicht so geil. Es ist wrestlerisch noch nicht absolutes Top-Niveau. Aber Kai, da war schon Verbesserungspotenzial drin im Vergleich zu was wir noch vor 2-3 Jahren von ihr gesehen haben.
Ja, prinzipiell schon. Definitiv Verbesserung. Muss aber auch ehrlich sagen, ich habe während des Matches zu meiner Freundin gesagt, ey, Carmella kann nur einen Move, das ist der Superkick, und selbst den kann sie nicht gut. Und
oh, das ist ein bisschen.
Ja, aber ey, ganz ehrlich, da waren drei Superkicks und die sahen alle scheiße aus, jetzt mal ganz ehrlich. Das war
ja, auch, aber der
also, ja, ich weiß, die hat sich verbessert, deswegen sage ich ja, ne, manchmal, wenn man in so einem Flow ist und dann so ein paar Aktionen einen aufregen, dann achtet man ja nur auf alles, was schlecht ist. Aber ich glaube, ich habe es ja auch schon in der letzten Review gesagt, Carmella hat sich natürlich definitiv verbessert. Aber also, ich brauche jetzt auch nicht zwingend, dass die Fehde weitergeht und ich sehe auch eine Carmella trotzdem nicht im Main Event. Also, das ist klar, die hat jetzt irgendwie einen Charakter oder sowas und damit ist es schon mal vielen Teilen des Rosters voraus. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn wir da mal irgendwann wieder so ein Match sehen, Sasha Banks gegen Bianca Belair mit richtig gutem Wrestling.
Das werden wir ja wahrscheinlich auch bekommen, so wie es aussieht. Aber ansonsten, hier war die Geschichte natürlich eindeutig. Wir haben eine Sasha Banks gehabt, die eindeutig die bessere Wrestlerin ist und die dominantere Figur hier gewesen ist. Aber eine Carmella, die dann eben mit, ja, hier und da mal miese Tricks, auch ein bisschen mit Ego, mal ein bisschen mit Eingreifen von Reginald, die dann hier immer wieder irgendwie in Vorteil gekommen ist. Chris, ich fand's anschaulich, was wir hier gesehen haben von beiden Damen. Also, wie gesagt, da waren nicht alle Aktionen waren absolut on point. Also, da war auch zum Beispiel, muss ich auch sagen, ich fand den Frog Splash auf die Knie, der sah zum Beispiel auch nicht gut aus. Aber nee. Dann fand Sascha. Wie hast du das Match hier gesehen?
Mir hat's tatsächlich Spaß gemacht. Also, ich finde jetzt nicht, dass es ein grandioses Match war oder sowas. Aber diese ganzen kleinen Unsauberheiten, die drin waren, haben sie halt dadurch ganz gut kaschiert, dass sie ein relativ hohes Tempo über die ganze Matchzeit gegangen sind. Also es gab jetzt eigentlich keine großen Down-Phasen oder so, wo es langweilig werden konnte oder wo man noch lange dann eben über Moves nachdenken konnte, die ein bisschen gebotcht wurden. Und ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, Mella macht sich halt so ein bisschen. Ich glaube, die will halt. Und das merkt man ihr halt auch an. Sie ist über die ganze Zeit, die sie jetzt in der WWE ist, immer ein bisschen besser geworden. Und sie wird nie eine grandiose Wrestlerin werden. Aber solange sie ordentlich im Ring ist und einen Charakter verkörpern kann, reicht das ja schon. Und das Match hier, fand ich, war tatsächlich so gut gebookt, ja, eben, dass Mella auch ihre Spots hatte und teils auch recht dominant war, dass sie trotz dieser Niederlage mit neuem Gimmick oder neuem Charakter eigentlich recht gestärkt da rausgeht. Also ich finde, sie ist jetzt eine stärkere Contenderin oder in einer stärkeren Position, als sie es vorher war, wo sie halt einfach nur mit einem neuen Gimmick rauskam und alle dachten so, oh ja, ist halt Carmella, ne? Also von mir aus kann sie da direkt in eine nächste Fehde gehen. Jetzt nicht unbedingt um den Titel, weil wie Kai schon sagt, das ist nicht so ihr Ding, ne? Aber ich finde dieses Spiel zusammen mit Reginald finde ich lustig. Ich finde dieser Typ wirkt so sympathisch irgendwie.
Auch ja, finde ich auch.
ich weiß auch nicht. Also da gucke ich mir gerne mehr von an. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ja, auch wenn es nur Backstage-Skits vielleicht mit diesem Reginald sind, das macht halt ein Programm auch mit aus. Ich mochte auch diese Dance Breaks mit R-Truth irgendwie. Ja, war bescheuert, ja, aber sie haben es halt irgendwie cool dargestellt. Passte schon. Und ja.
Ja, was ich ganz kurz hier noch so ein bisschen ansprechen möchte, ist vielleicht diese Schlussphase, die wir hier gehabt haben. Ja, es war ein relativ ausgeglichenes Match, also wo man durchaus zwischendurch auch mal das Gefühl gehabt hat, dass hier ein Titelwechsel drin wäre. Es gab ja sogar auch den Code of Silence, den wir dann hier gehabt haben, nach diesem Dive und nach diesem Frog Splash gab es ja den Code of Silence von Carmella. Und das sah ja schon recht, ja, gefährlich aus, sagen wir es mal so. Also zumindest hat Sascha schon mal ganz demonstrativ die Hand gehoben, ehe sie sich dann daraus befreit hat. Kai hat gerade eben die Superkicks angesprochen. Gab's ja dann eben auch, wo es dann eben ja eine Aktion vom Seil geben sollte von Sascha und sie, also Carmella, sie mit einem Superkick abgefangen hat. Und es ging ja dann so ein bisschen hin und her. Und wie ich fand, aus einer sehr etwas, ja, eigentlich aus einer schlechten Position heraus ist es ja dann Sasha Banks gelungen, hier das Bankstatement anzusetzen, also wo sie quasi am Boden gewesen ist und dann irgendwie eine Carmella ja dann doch irgendwie auf den Boden gebracht hat und Carmella sehr, sehr schnell getappt hat. Kai, hat das für dich am Ende gepasst? Weil für mich kam das extrem plötzlich, weil es zu diesem Finish eigentlich keinen rechten Aufbau gegeben hat, sondern das war einfach so zack, bumm, aus, Finisher, muss man so akzeptieren. Das haben wir hinterher bei Roman Reigns gegen Kevin Owens ganz ähnlich gehabt, wo ich das auch so gesehen habe. Wie hast du hier diesen Aspekt gesehen am Ende?
Ich stimme dir zu, das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Aber ich mochte es, wie das Bankstabbing angesetzt wurde. Wo sie dann eben, ich glaube, den Arm genommen hat, dann das Bein da drüber gestellt und dann so ein Carmella runterhebelt. Ich fand das irgendwie cool, dass das, weiß ich nicht, also hat mich jetzt gar nicht so gestört. Also ich sehe jetzt irgendwie das Problem, dass es keinen Aufbau zum Bankstatement gab, da bin ich bei dir. Vielleicht soll es aber einfach wieder nur zeigen, das hier ist eine gefährliche Waffe, damit musst du quasi immer rechnen. Was ich halt eher komisch fand, ist, dass er so schnell getappt hat.
Das war halt aufgebaut, da möchte ich dem Olf widersprechen. Im Gegensatz zu hinterher Herr Reigns gegen Owens, ja. Das Match hat ja quasi damit begonnen, dass sie direkt das Bankstatement da ansetzen konnte, indem sie sich da um Carmella geschlungen hat. Und da war eigentlich sofort klar, dieser Move kann zu jeder Zeit einfach kommen und ist saugefährlich. Und genau zu der Zeit, wo halt Sascha am verwundbarsten war und diesen Move am meisten brauchte, hat sie ihn halt sehr kreativ dann ausgepackt und hat damit den Sieg dann abstauben können. Also ich fand eigentlich schon, dass das dann so gepasst hat.
Aufgebaut, ich sag mal angedeutet, würde ich da akzeptieren. Aufbauen bedeutet für mich immer, dass man hier zum Beispiel irgendwie was, ein Körperteil bearbeitet und dann irgendwie darauf hinarbeitet. Und diesen Kampf,
ja, den kriegst du da auch nie
den, beim Den habe ich nicht gesehen hier.
Wollte ich gerade sagen. Bei Bankstatement hast du, also ich kann mich jetzt aber auch an kein Match erinnern, auch nicht gegen Bailey oder sowas, wo das Bankstatement vorbereitet wurde.
Ja. Kann ich trotzdem kritisieren.
Das wäre dann ja auch beim Bankstatement so, wie die den Kopf dann zieht, ja. Dann müsste sie ja vorher bearbeiten, indem sie ihr einfach übers Match immer verteilt in die Fresse kickt, so.
Kannst du den Nacken bearbeiten? Hallo, es geht doch alles. Ist egal. Bin ich vielleicht ein bisschen nitpicking? Du hast natürlich vollkommen recht. Am Anfang gab es diesen Ansatz. Und wir haben ja auch im Vorfeld ja gesehen, dass selbst der Bankstatement ja sogar einen Reginald zur Aufgabe zwingen kann, der übrigens hier der Halle verwiesen worden ist. Und eine Sache, die mich auch enttäuscht hat, war, dass der Referee bei diesem Verweis nicht dieses berüchtigte Wirbeln der Hände und You're out gemacht hat.
Das ich fand es eher schade, dass er nicht seinen Pop bekommen hat. Weil das ist immer der große Moment des kleinen Mannes. Also, das fand ich schade.
Ja, die großen Matches des kleinen Mannes kenne ich auch. Lass mal hier zum nächsten Match bzw. der nächsten Performance kommen. Also hier nochmal zum Abschluss. Moment, erstmal zum Abschluss. Sasha Banks behält ihren Titel, gewinnt durch Submission und jetzt geht's ab hier. Also wir haben diese absolut, ich sag's mal, individuelle, eigenständige Performance von Bad Bunny gehabt mit Booker T. Der Song heißt auch Booker T. Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich weiß gar nicht genau, warum er Booker T heißt. Ich glaube, er sagte zweimal im Song. Also zum einen, also ich höre ja auch sicherlich viel Scheißmusik, ne? und ich sag mal, ich bin ja sogar noch mal jünger als ihr und kenne dadurch ja vielleicht mehr. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch noch nie von dem Typen gehört. Der hat ja anscheinend einen Arsch voll Preise und ist unfassbar erfolgreich. Habe ich noch nie von gehört. Okay, aber was ich auch nicht gehört habe und was nicht daran lag, dass ich die Sprache nicht spreche, war der Text. Ich habe nichts verstanden. Und nicht, weil ich, also ich habe auch keine Wörter verstanden. Ich habe einfach nichts verstanden, außer, glaube ich, irgendwann mal Booker T. Und sonst 90% gar nicht. Das war alles komisch. Booker T stand da mit verschränkten Armen. Ich weiß nicht, ob er es gut fand oder nicht. Das Beste an der Performance war das Ende, weil A, es war zu Ende und B, hat Booker T dann seinen Satz gesagt. Der Rest war
los, nur Booker, sag deinen Satz!
Also, das war richtig scheiße. Also, ich habe das nicht verstanden. Ich saß da einfach und war so, ja, gucken, was jetzt passiert. So, lass mal performen. So, ist ja auch egal, ne? Und nach 5 Sekunden, ich saß einfach ratlos vorm Bildschirm. Ich hab nichts verstanden.
Ja, Reggaeton ist, glaube ich, die Musikrichtung, die da, oder das Genre.
Latin Rap und Reggaeton.
Ich kannte Bad Bunny auch überhaupt nicht. Und mir ging es absolut genauso wie dir. Und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass es zu Ende ist. Und dann hat Booker T ihm gesagt, can you dig it, sucker? Ja, okay.
Ich wusste tatsächlich nicht, und das habe ich jetzt gerade erst nachgeprüft, quasi, indem ich mal Wikipedia aufgerufen habe. Ja. Ich bin irgendwie, weil das so grauenhaft und cringy war, auch allein wie Booker da stand und dann dieser Gesang und wie dieser Typ aussah, ja. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre halt irgendwie eine Verarsche oder sowas, ja, dass die sich diesen Charakter ausgedacht haben, der super erfolgreiche Latin-Star oder sowas, ja, und niemand kennt den einfach. Das wäre halt so ein nackte Kanone-Moment irgendwie, keine Ahnung. Aber ich konnte es halt nicht fassen, dass es halt ernst gemeint ist. Und jetzt gerade habe ich dann halt auch mal nachgeguckt auf Wikipedia und dieser Typ existiert tatsächlich. Ist ein Bild von ihm auf den Pornhub Awards im Oktober 2019. Was mich sehr freut.
Ja. Also mal kurz. Ihn garantiert auch. Aber ich glaube, ist er nicht der meistgestreamte Musiker auf Spotify 2020 oder sonst irgendwas? Also anscheinend hat er eine Zielgruppe. Wir sind es ganz offensichtlich nicht, muss man ganz klar sagen. Lassen wir es einfach mal dabei. Also ich fand es auch nicht geil. Ich habe auch schon von vielen diversen anderen gehört, die es auch nicht besonders gut fanden. Also kommen wir zu schöneren Dingen.
Übrigens, ganz kurz, Bukati auf Spotify, 61 Millionen Streams, keiner zu wenig.
Alter. Großer Fan. Ohne Witz, die Menschheit hat diesen Virus echt verdient.
Kommen wir zum nächsten Match hier. So, wir haben den Women's Royal Rumble hier noch vor der Brust. Da haben wir ja im Vorfeld so ein bisschen gesagt, es ist niemand so richtig aufgebaut und ich habe auf Rhea Ripley getippt. Ich glaube, Chris, du hast auf Bianca Belair getippt, oder?
Richtig. Dafür war mein Tipp im Männer Royal Rumble halt vollkommen falsch.
Ja, ich war beide Male nah dran, aber nicht getroffen irgendwo. Gehen wir hier mal so ein bisschen durch. Also Nummer 1 und 2 waren ja Bailey und eine rückkehrende Naomi. Und auch wenn ich mich irgendwie, wenn ich diese Entrance, den mag ich ja, den finde ich ja irgendwie ganz nett und das passt ja auch zu ihr. Aber im Ring war es halt heftiger Ringrost, oder? Kai, ging es mir nur mir so? Also ich habe das Gefühl, dass das Timing total off gewesen ist bei ihr und alles wirkte künstlich, und das ist eh was, was ich, wie ich finde, durch den gesamten Rumble der Damen gezogen hat, dass da immer wieder Momente dabei gewesen sind, wo es nicht sauber gewesen ist und wo es nicht 100% rund gewesen ist. Aber bei Naomi ist mir besonders aufgefallen.
Ach gut, ich dachte schon, ich wäre jetzt irgendwie wieder der Einzige, dem das aufgefallen ist. Ich fand, also ja, Naomi auch definitiv, gerade als dann eine Bianca Belair reinkam mit diesen Kicks und wo irgendwie das Bein noch abgefangen werden sollte, da hast du wirklich gemerkt, ja, jetzt tritt, also, ach so, ich muss jetzt treten, ja, dann trete ich jetzt. Und was jetzt? Also, das wirkte ganz, ganz holprig. Und auch, wo dann irgendwie Bianca Belair sie dann so, weiß ich nicht, so getragen hat und irgendeinen Move machen wollte, was auch nicht geklappt hat. Aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, hat sich durch den ganzen Rumble gezogen. Du hattest immer wieder ganz schlimme Spots. Und also, ich möchte jetzt auch einfach nur noch mal so den Namen nennen, zum Beispiel hier, Tori Wilson. Das war auch ganz, ganz schlimm, ne? Also, was da auch irgendwie so an Moves war. Und es war so viel unsauber und unkoordiniert und immer diese halbe Sekunde zu langsam.
Am besten fand ich immer auch den Moment, als Dana Brooke einfach in eine leere Ringecke geflippt ist. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also, ja. Das war noch immer, das muss ich jetzt hier ganz kurz anführen, weil da habe ich mich auch gefragt, so, sag mal, Leute, was macht ihr denn da? Aber bevor wir jetzt hier das komplette Ding bashen, lass mal hier so ein bisschen durchgehen, weil eine Bianca Belair ist ja schon als Nummer 3 rausgekommen und man hat dann ja schon gedacht, oh, ne, harte Nummer, weil die war ja schon so Favoritin. Chris, wie hat dir hier das Geschehen dann um die Nummer 4, um Billie Kay gefallen, die ja dann quasi jede neue Teilnehmerin als Partnerin ja akquirieren wollte?
Ja, also ich war jetzt nicht super begeistert, dass ich da auf dem Boden gelegen habe vor Lachen oder so. Aber ich fand's nett. Der Rumble hatte dann halt schon mal so seine Comedy-Segmente. Und das hat ganz gut gepasst. Billie Kay kann sowas gut verkaufen. Und es war ja halt auch schon irgendwie cool. Sie läuft auf Shotzi Blackhearts Panzer zu und wird erstmal fast abgeschossen und ist komplett schockiert davon. Sie versucht es bei Shayna Baszler, wo du halt weißt, dass sie eins aufs Maul kriegt. So. Und ausgerechnet mit Jillian Hall formt sie dann eine Allianz.
Das die aber auch sehr gut zusammenpassen, ne?
So. Ja, von der Nervigkeit her.
Ja, ne? Also von der Stimme, also.
Das war vollkommen okay. Also, wie gesagt, ich fand's jetzt nicht super witzig oder so, aber das ist jetzt auch nichts, was man zerreißen muss. War okay.
Geht mir tatsächlich genauso. Ich finde die irgendwie lustig. Also ich finde die Mimik von ihr zum Schreien teilweise. Weiß nicht, ich habe da auf jeden Fall einen größeren Softspot irgendwie für sie als du, Chris. Aber ja, das war halt eben so eine Geschichte, die wir dann eben hier gehabt haben. Shotzi Blackheart war übrigens auch die erste, die eliminiert worden ist. Da hat garantiert der Shaggy eine kleine Träne vergossen. Ja, Kai, gehen wir mal so ein bisschen durch. Wir haben Shayna Baszler, die dann rauskam, Toni Storm, Jillian Hall haben wir gerade eben schon angesprochen, Ruby Riott, Victoria haben wir gesehen, die heftig out of shape gewesen ist, muss man leider mal so sagen.
Finde ich nicht okay, dass du Buddy shamst, aber ist gut, ist deine Art.
Nee, gar nicht. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass sie nicht gut vorbereitet auf den Event gewesen wäre. Vielleicht war es eine kurzfristige Anfrage oder sowas, aber wenn du eine Victoria von früher kennst und jetzt die Victoria hier gesehen hast, schwierig. Wie hat dir hier so der Matchflow gefallen, Kai?
Also, ich fand halt manche Sachen irgendwie witzig. Wie gesagt, dann auch dieses Tag-Team mit Jillian Hall und Billy Kay, das war okay. Victoria hat ja auch eine gewisse Zeit bekommen, wo sie dann mal so ein bisschen den Ring aufräumen durfte und Aktionen zeigen. Wo ich mir aber auch immer bei den Schlägen gedacht habe, yo, es ist wieder diese halbe Sekunde, die du zu lang brauchst für alles. Ich muss sagen, da ist viel so hin und her gedümpelt. Dann wirklich bis als Nummer 14, also du hattest noch als Nummer 11 Peyton Royce, was ich irgendwie mochte, weil dann die Iconics aufeinander getroffen sind. Aber da kommen wir auch zu einem Problem, das, was mich bei diesem Rumble extrem gestört hat. Und zwar, du hattest viele Sachen, die in meinen Augen keinen Sinn gemacht haben. Also zum Beispiel, warum haben die Iconics nicht so vernünftig irgendwie zusammengearbeitet? Oder auch später, ich muss einmal kurz vorgreifen, warum arbeiten eine Nia Jax und eine Shayna Baszler zusammen, dann kloppen sie sich, schmeißen sich, glaube ich, fast gegenseitig raus und arbeiten dann einfach wieder zusammen. Also so, das macht keinen Sinn. Warum geht eine Charlotte auf eine Lacey Evans los und dann sind sie auf einmal, also so, rast komplett aus, geht aus dem Ring, schlägt auf sie ein und dann sind sie gefühlt 20 Minuten zusammen im Ring und machen nix. Also, ich hatte hier so viele Logiklücken drin, die mich genervt haben. Und dann kam halt noch Santana Garrett raus, Liv Morgan und erst so bei Rhea Ripley ist mal so was passiert, weil danach auch noch Charlotte rauskam, aber ich fand's schon echt schwierig teilweise und dann auch dumm, wie die Sachen, ich gerade genannt habe.
Aber ich sehe es ähnlich, ich finde gerade so bis das Match mal Fahrt aufnahm, was dann frühestens mit Ripley und Charlotte dann war, ist das Match so vor sich her gestolpert. Da kein richtiger Matchfluss drin, dann Victoria out of shape, dann wie du gerade auch schon sagtest, Naomi mit Ringrost. Es waren so viele Sachen, die einfach nicht ineinander gegriffen haben. Das bis quasi zur Mitte, wo dann Charlotte drin war und dann eben auch Feuer im Match, war dieser Rumble einfach da.
Mir hat hier ganz konkret einfach ein roter Faden gefehlt. Also, wir haben das zum Beispiel bei Männer Rumble ganz klar gehabt, die Sache mit Edge und eben auch Randy Orton dann im späteren Verlauf. Hier hat beispielsweise eine Bianca Belair war gar nicht so präsent, wie ich finde, dass sie hier eine große Nummer gewesen ist, sondern erst gegen Ende hat man dann das Gefühl gehabt, so, ja, jetzt, da wollen sie also drauf hinaus. Und dazwischen waren diese ganzen Versatzstücke, die man da angebracht hat. Lacey Evans, Charlotte, dann auch, was ich ganz schrecklich fand, dieses 24/7-Ding, was auch überhaupt gar nicht hier stattfinden sollte in, boah, so einem Match. Das ist
ein Schwachsinn, ne?
Ja, und da muss ich auch sagen, also warum? Es ist ja klar, ein Comedy-Segment kann man durchaus bringen, wenn die Zahlen so, weiß ich nicht, zwischen Nummer 1 und 15 von mir aus, kannst du das bringen, um das ein bisschen aufzulockern. Wir haben das mal gesehen, es gab mal beispielsweise dieses Hardcore-Ding irgendwie, was wir da im Rumble gehabt haben, wo dann Leute wie einen Al Snow und Raven und so sich gekloppt haben. Das kann man, ist vollkommen okay, dass man das bringt, aber doch nicht quasi in Hinführung auf die entscheidende Phase des Matches irgendwie bei Nummer 22, 23, 24. Das bricht für mich komplett die Spannung innerhalb dieser ganzen Geschichte. Und Kai hat gerade schon ganz viele Punkte angesprochen, die mich auch gestört haben.
Wir müssen noch auf was eingehen, was du gerade gesagt hast mit Belair, dass sie nicht präsent genug dargestellt wurde. Ne? Dazu kam halt auch noch dieser Fuck-up, als sie Bailey rausgeworfen hat, was nicht richtig eingefangen wurde von der Regie.
Stimmt.
Ja, das war ja eigentlich dieser Moment, der so dieser Turning Point auch sein sollte, glaube ich, für sie, dass sie da ihre momentane Rivalin eben rausschmeißt und dann beginnt ja auch quasi dieser Weg zum Finale des Matches und dass sie da dann nochmal eben positioniert wurde. Aber das ist komplett verpufft, weil auf einmal saß du irgendwie so halb, dass Bailey dann draußen ist und dann ist sie jetzt übers oberste Seil gegangen. Keine Ahnung, wurde nicht richtig gezeigt. Und das hast du dann erst in der Wiederholung richtig gesehen. Und dadurch, ja, war dieser Moment, den Belair eigentlich haben sollte und auch gebraucht hätte, dann eben gar nicht mehr da.
Ja.
Ich muss noch mal ganz kurz, sorry. ich muss noch mal sagen, wie sehr mich das mit Charlotte und Lacey Evans nervt. Ich habe nämlich extra mal nachgeguckt. Die kommt raus mit Ric Flair, mit der Robe. Charlotte sagt so, ey, zieh mal die Robe von meinem Vater aus. Voll nicht cool. Mag ich gar nicht. Die schlägt da draußen auf die ein, ne? Dann kommt danach Mickey James raus. Und ab dann war das Ding quasi wieder vergessen. Dann war eine Lacey Evans 19 Minuten im Ring und wurde auch nicht mehr von Charlotte rausgeworfen, sondern von Shayna Baszler. Und also, es war halt so egal. Und wir sind uns doch, glaube ich, einig, da wird höchstwahrscheinlich eine Fehde draus werden, ne?
Ja, ja, und ich möchte noch was dazu ergänzen kurz, ja. Es ergibt halt auch im Hinblick auf alles, was vorher mit Charlotte und Lacey Evans, was sie für Wege gegangen sind, das ergibt auch alles keinen Sinn, ja.
Eben.
Es ist wieder, WWE denkt, oh ja, unsere dummen Fans vergessen ja immer alles sofort. Ja, aber Charlotte, die vorher immer mit ihrem Daddy so dicke war und jetzt auf einmal, ja, du hast ja auch früher keine Zeit für uns gehabt und hast da rumgehurt und das Geld verprasst, ja, jetzt finde ich dich doof und dann gibst du der Nutte deine Robe, das mag ich nicht, was weiß ich, ja, passt alles nicht zusammen zu dem, was Charlotte vorher gemacht hat. Dann Lacey Evans. Ja, noch gar nicht so lange her, wo sie dann so ein bisschen facemäßig unterwegs war und immer, ich bin eine Mutter, das ist das Wichtigste überhaupt, ich bin eine Mutter, so die Dani Büchner halt der WWE. Und jetzt, was denken denn deine Kinder, wenn du da die ganze Zeit an dem alten Lustmolch rumgrabbelst? Ja, das passt alles nicht zusammen.
Nee.
Ja, da müssen dann doch, wenn du diesen Weg gehen willst, dann musst du da irgendwas hinschreiben, dass sich dieser Charakter auch und diese Position entwickelt.
Wisst ihr, was ich witzig finde?
Es wird einfach hingekackt.
Ich würde mir ja wünschen, dass sie die Story richtig konsequent gehen, den ganzen, so all the way, eine Hochzeit inszenieren und Lacey Evans einfach die Schwiegermutter wird von Charlotte. Da hätte ich dann so ein Böckelchen drauf, ne?
Ja!
Schöne Grüße an Al Wilson hier an der Stelle übrigens. nicht, dass wir sowas schon mal gesehen hätten. Lass trotzdem mal hier gerade noch so ein bisschen weitermachen.
You're the man.
Ja. Genau. Also, wie gesagt, ich habe jetzt auch schon verschiedene Meinungen in Richtung Royal Rumble hier und der Damen gelesen. Und die einen finden es halt recht unterhaltsam. Ich habe auch sehr positive Meinungen gelesen. Hier, wir sind, glaube ich, sehr kritisch. Ich weiß, dass David der Rumble zum Beispiel auch überhaupt nicht gefallen hat. Und wir gehen trotzdem erstmal ein paar Namen und ein paar Punkte hier weiter, weil gegen Ende ist es dann trotzdem irgendwann wieder ein bisschen spannender geworden, sagen wir es mal so. Moment.
Das Ende war gut. Das Ende war gut.
Ja, aber wir müssen erstmal ein paar Personalien hier abarbeiten, ne? Also eine Lana, die reingekommen ist, also die zurückgekommen ist und dann eben hier auch ihren Feel-Good-Moment bekommen hat und Nia Jax eliminieren konnte.
Bin ich ehrlich, fand ich cool.
Ja, also, absolut.
So, auch das nochmal so, ich glaube, das wäre auch so ein bisschen wie damals bei WrestleMania, dieser Otis Mandy Rose-Moment. Das mit Fans hätte so einen herzlichen Pop gegeben.
Ja. Konnte ich auch mitleben. So, sage ich ganz ehrlich, solange Lana das Ding nicht gewonnen hat, und ich habe schon befürchtet, oh mein Gott, jetzt machen sie es wirklich, aber sie ist kurze Zeit später durch Natalya eliminiert worden. Absolut okay, Nia Jax ist raus, Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Wir müssen dann aber nochmal zu einer Sache kommen, die ich auch nicht verstanden habe.
Das weiß
ich aber
schnell.
Weil ich dann, das passt halt eben danach, Lana und dann eben
nochmal. Nee, du hast so schnell geredet, das meine ich.
Michael Cole, sein okay. Sohn. dann kam dann Alexa Bliss raus.
Yes.
Und ich dachte mir, okay, mal gucken, was sie macht. Ja, er ist super happy. So ein bisschen wie halt der Firefly Funhouse, Bray Wyatt.
Kam ja auch zu der Musik raus, ganz kurz.
Kam dann auch mit der Musik raus, Alexas Playground. Greift da irgendwie durch, wird dann umgetreten. Und du denkst, okay, jetzt passiert es. Kniet im Ring, guckt so ein bisschen böse. Die ersten Monitore gehen aus. Und dann dachte ich, ja, jetzt passiert es. Jetzt kommt irgendwie diese, ich nenn's mal die Fiend-Persona. Und dann wird's da rausgeworfen. Und dann war ich, ja, okay, gut, kann sein. Vielleicht jetzt, weiß ich nicht, Three Faces of Alexa. Jetzt Nummer 28, Fiend Bliss, nenne ich sie mal. Und dann kam Nummer 28, Ember Moon. Und dann war's dann auch mit Alexa Bliss. Und ich hab mir gedacht, hä? Und das war's dann.
Ja, also dieser Moment, dass sie quasi in ihrer Transformation zu Fiend Bliss gestört wird und genau in diesem Moment rausgeschmissen wird. Das, finde ich, kann man sich erklären, ja. Und dann, okay, war clever, dass sie da so rausgeschmissen wurde. Aber eben genau, was du gerade sagst, wenn danach dann nichts mehr kommt, dann ergibt das keinen Sinn. Dann war das einfach nur ein Dämpfer für diesen Charakter. Weil, also wurde ja eigentlich wie ein Idiot dargestellt, so.
Ja. Und das ist auch, es gab ja keine Konsequenz daraus. Also es kam mir ja dann nicht der Zorn irgendwie danach raus oder sonst irgendwas, sondern war dann nachher einfach futsch, war einfach raus. Das verstehe ich auch nicht.
Wie bei so einem Pokémon-Entwicklung abgebrochen, dann geht's weiter.
Ja. Ach, also, keine Ahnung. Also ich sag euch, der Fiend und Retribution haben den gleichen Arbeitsvertrag. Die arbeiten nämlich auch alle sonntags nicht. Also das ist ja auch so ein Ding gewesen. Ne? Also ganz, ganz merkwürdig. Ich habe das auch nicht verstanden. Ich denke, das wird natürlich jetzt eine Geschichte sein, die man jetzt noch mal irgendwie aufdröseln kann in den kommenden Wochen. Aber dafür, dass man diesen Alexa-Fiend-Charakter so aufgebaut hat, ihn dann hier so sang- und klanglos einfach zu eliminieren, boah, weiß ich nicht. Komisch.
Das war ja nicht der Fiend-Charakter, ne? Es war ja.
Ja, aber dieser Weg da, der wäre jetzt ja gekommen, dann wäre sie wieder die böse Alexa gewesen mit dem dunklen Lippenstift und ich blocke alle Schläge von Asuka und so und die räumen dann hier auf. Und dass man den hier nicht präsentiert oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise darstellt. Von mir aus auch, dass der noch nicht kontrollierbar für sie ist, sodass sie sich immer wieder hin und her verwandelt oder sonst irgendwas. Macht man einfach gar nichts. Ich kann's nicht so ganz nachvollziehen. Kommen wir trotzdem mal zu den Final Four hier. Also wir haben dann noch ein bisschen hin und her gehabt und am Ende sind die Final Four Natalya,
klar.
Bianca Belair, Rhea Ripley und Charlotte Flair. Natalya war relativ fix draußen und dann waren es die verbliebenen drei hier mit Belair, Rhea Ripley und Charlotte Flair. Und auch da wieder Stichwort Angst, Kai. Man hat schon so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass hier eine Charlotte Back-to-Back geht, wie sie es so schön angekündigt haben, oder?
Hatte ich irgendwie nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte diese Angst irgendwie nicht. Ich dachte wirklich, es wird jetzt ausgefochten zwischen Belair und Rhea Ripley. Und so kam es dann auch irgendwie zum Glück. Also, das fand ich, also, ich mochte das dann, weil man dann, also ja, man hätte es kurz denken können, aber dann wurde dann auch relativ schnell für klare Verhältnisse gesorgt.
Okay. Chris, wie hat dir hier die Schlussphase gefallen mit diesen drei Frauen und dann hier noch mit den zwei verbliebenen Damen hier mit Rhea Ripley und Bianca Belair?
Also ich sehe es tatsächlich so wie Kai, ich hatte auch keine Angst, dass Charlotte das macht, weil ich war mir einfach sicher, dass sie entweder Ripley oder Bianca Belair pushen wollen, Charlotte das nicht braucht, dass sie es mittlerweile vielleicht auch geschnallt haben, dass sie so ein bisschen unten durch ist bei vielen Zuschauern und eben weil diese Fehde gegen Lacey Evans wartet, die wahrscheinlich sehr ausgewalzt wird. Und hoffentlich dann eben in dieser Hochzeit endet, wie Kai schon gesagt hat. das wäre mein Traum, wirklich.
Und dann wirklich aber dann so auch so Familienskits, immer so zu Hause, so bei den Flares wie bei WandaVision, so in Schwarz-Weiß, dann ist da Lacey Evans und dann sitzt da irgendwie Charlotte und dann versucht ihn immer sowas zu sagen, du bist aber nicht meine echte Mutter. Das wäre nur super. Ich sag, wie es ist, ich würde es unentgeltlich schreiben.
aber sorry, die Schlussphase vom Frauen-Rumble, natürlich. Die fand ich sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Es waren genau die beiden jungen Workerinnen, auf die man Lust hat als Fan, die beide, denen man das zutraut, dass sie diesen Sieg holen und die auch diesen Schritt gebrauchen können. Und dann eben natürlich die Veteranin und der wahrscheinlich größte Star der Women's Division. Und die haben das gut untereinander ausgefochten, fand ich. Es hat irgendwie alles Spaß gemacht und sie hatten auch auf einmal eine Chemie, ja, es ist gelaufen, es war ein Match da, es war ein Fluss da, es war Spannung da und ja, also ich bin da vollkommen mit okay jetzt, also ich finde Bianca Belair toll als Siegerin, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von ihr bin, weil mir der Charakter ziemlich egal ist, aber ich hätte mich auch genauso gefreut, wenn Rhea Ripley das gemacht hätte. Haben beide verdient und die WrestleMania-Paarung verspricht Potenzial. Von daher alles tipptopp.
Es ging mir ähnlich so. Also ich habe es auch so gesehen, als ich hätte auch mit Charlotte leben können, muss ich dazu sagen, weil ich halte die halt eben, wie du schon richtig gesagt hast, die ist der größte Star der Damendivision und die bringt halt alles mit, dass die auch.
Aber sie braucht es halt nicht, ne?
Nee, eben, Jahr. Die brauchst halt nicht, genau. Und dadurch, dass du eben die andere Geschichte hast, brauchst du es halt eben nicht. Ich mochte den Moment ganz gerne, wo Rhea und Bianca beide da draußen auf dem Apron gelegen haben und sich gekloppt haben. Und dann irgendwann Rhea gesagt hat so, Moment, pass auf, wir rollen jetzt erstmal zurück in den Ring und dann machen wir weiter.
Ja, das war gut.
Weil ich habe nämlich auch dieselben Gerüchte gelesen wie Kai, was die kontroversen Finishes angeht. Und da habe ich gedacht, jetzt bitte kein Fuck-Finish, so im Sinne von, alle sind raus. Es gibt einfach gar keinen Sieger oder sonst irgendwas. Hätte in dem Moment auch passieren können.
Oder wenn gewinnt dann doch wieder Lana.
Und ja, sagt, oder
ich bin nicht rausgeflogen.
Oder Alexa kommt raus aus Nummer 31, keine Ahnung. Aber irgendwie sowas ganz Komisches. Hat man zum Glück nicht gemacht. Meine Favoritin war Rhea Ripley, wurde aber trotzdem auch stark hier im Rumble präsentiert. Ich hoffe, dass sie jetzt fester Teil bei Raw oder SmackDown sein wird. Weil
das ist ja auch bitte was mit ihr anfangen, ne? Und nicht wieder so
genau
das ganz kacke versanden lassen. Da habe ich Angst vor, weil du siehst wirklich, die Frau hat so ein riesiges Talent, ne? Also, und die bringt auch schon so einen Look mit und sieht nicht aus wie, weiß ich nicht, 20, na, sagen wir die Hälfte des Rumbles hier mit sehr viel Plastik und sowas, ne? Also, die hat so einen eigenen Look, das ist irgendwie so eine gewisse Coolness, das ist nicht dieses Diva-Gehabe. Also, ich würde mir echt wünschen, dass sie jetzt mit Rhea Ripley auch was anfangen.
So is it. Und sie hat ein Entrance-Theme, ja, wo du halt direkt Bock hast, dass sie rauskommt und Leute verprügelt.
Jo.
Ja, deswegen. Aber trotzdem, Bianca Belair hier absolut gute, sinnvolle Gewinnerin des Rumbles. Du versuchst, einen neuen Star aufzubauen. Und jetzt kann man, glaube ich, nur die Daumen drücken, dass das irgendwie funktioniert mit der entsprechenden Geschichte dahinter und mit dem entsprechenden Match dann eben bei WrestleMania. Und ich sag's ganz ehrlich, ich finde Sasha gegen Bianca mit einer Sasha, die dann vielleicht eher wieder Richtung Heel tendiert, fände ich spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die beiden zusammen könnten auch echt gut harmonieren. Das ist so ein Match. Du hörst die beiden Namen und hast direkt irgendwie was vor Augen, dass es klickt, ne? Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass sie bei Belair zu sehr auf die Tränendrüse-Nummer ja gehen, irgendwie beim Aufbau. Denn da deutet momentan alles drauf hin und da hätte ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Denn Belair kannst du halt auch anders stark darstellen als dann, oh, das ist alles schlimm an ihrem Leben gewesen und bla. Nee,
ja,
bitte nicht.
Da habe ich mich auch ein Problem mit diesem Post-Match-Interview gehabt, was es dann mit ihr noch gegeben hat, wo sie dann schon wieder in Tränen aufgelöst ist. Jetzt innerhalb von 3 Tagen das zweite Mal so gefühlt. Weiß ich nicht, ob das dann immer so sein muss. Mal, ja, so oft. Weiß nicht. Kai, möchtest du noch was Abschließendes hier zu dem Damen-Rumble sagen oder zu den Entwicklungen?
Nee, ich schließe mich euch an. Also auch was diese Post-Match-Promo angeht.
Ich freue mich übrigens drauf, das wird jetzt nicht in der nächsten Zeit passieren, aber wenn Belair irgendwann mal in einer Fehde ist, wo so eine richtig fiese Gegnerin hat, die ihr einfach den Zopf abschneidet.
Kann passieren. Auch das ist wiederum auch so eine Geschichte. Dieser Zopf, der ist ja gerade auch für eine Babyface echt nicht ideal, also weil der, du kannst mit dem eigentlich nichts anfangen, außer dass er dekorativ ist. Und bei dieser Sache, was er dann häufiger gemacht hat, so bei einem Tag-Team-Match, irgendwie so, hier, halt, nimm meinen Zopf und zieh dich ran, wirkt halt sehr, sehr aufgesetzt. Aber dieses Peitschen, was er dann eben als Heel-Persona machen konnte, war da schon ein bisschen was anderes. Naja. Wir haben gar nicht erwähnt übrigens, dass Alicia Fox ja zwischenzeitlich 24/7-Champion gewesen ist und sich dann aber natürlich ein R-Truth den Titel wieder zurückgeholt hat. Aber das hat nicht so lange gehalten. Weil dann ging es ja nach diesem Rumble als kleiner ja, Puffer quasi, ging es ja zurück zu dem Kickoff-Show-Panel. Und dann haben wir gesehen, wie Peter fucking Rosenberg hier R-Truth genatzt hat, indem er gesagt hat, guck mal da drüben, John Cena. Übrigens, Chris, warst du da auch bei John Cena in der Ecke?
Willst du mich jetzt hier fertig machen wegen ich sag weiterhin, John Cena wird eine Rolle spielen bei WrestleMania.
Ja, das glaube ich auch. Also das halte ich für wahrscheinlich.
Ja, ich halte Reigns gegen Cena immer noch für nicht unwahrscheinlich. Oder Cena gegen McIntyre.
Ja, mal gucken. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich musste halt ein bisschen lachen, weil der dann ausgerechnet sagt, hier, da ist John Cena. Und da dachte ich so, was, hat Chris jetzt recht? Und dann gibt's halt eben den Cheapshot und den Einroller. Und Peter Rosenberg ist 24/7 Champion. Who booked this shit? Keine Ahnung. Braucht man sowas, Kai?
Keine Ahnung. Ich glaube, dieser jemand ist genauso in der Zeit hängen geblieben, wie jemand, der 2021 das Wort genatzt verwendet.
Übrigens, Vince McMahon nicht anwesend beim Rumble. Nur mal so, so nebenbei, habe ich heute noch gelesen. Er war nicht anwesend gewesen sein soll, weil sein Bruder ist ja vor kurzem gestorben und er war jetzt bei mehreren Shows nicht zugegen. Und Adam Pearce soll wohl bei dem Männer-Rumble federführend gewesen sein bei der Zusammenstellung.
Naja. Okay, dann kann man schon mal sagen, hat er meiner Meinung nach einen ganz guten Job gemacht.
Soll wohl auch Backstage sehr gut angekommen sein. Und Bianca Belair, um das hier abzuschließen, hat wohl Standing Ovations Backstage bekommen.
Sie ist, glaube ich, als Person super beliebt. Das konnte man auch gestern schon aus den Tweets von etlichen Leuten rauslesen.
Ja.
Aber dass es jetzt irgendwie der jahrelange Kampf um diesen Topspot war und sowas, also das war es jetzt noch nicht, dass man da irgendwie da erstmal ein Feuerwerk abbrennen muss, weil Bianca Belair irgendwas gewonnen hat.
Aber ich finde das schon krass, weil es ist ja, glaube ich, wirklich so, dass sie als nicht mal als Wrestlerin da hingekommen ist, sondern wirklich dieses, du kommst von außen ins Performance Center rein, als jemand, der mit Wrestling nichts an der Mütze hat. Und dann merkt man irgendwie, die ist verdammt gut im Wrestling. Und das ist halt auch irgendwie eine Leistung, ne? Wenn du sonst an diese typischen, weiß ich nicht, Footballer oder keine Ahnung was denkst, die halt irgendwie von außerhalb ins Wrestling kommen und dann irgendwie abliefern. Da gibt's halt sonst wenige.
Schöne Grüße an Goldberg. Ja. An der Stelle.
Ja, oder dann unseren Tribal Chief.
Genau. Ja, oder so jemand wie Dolph Ziggler, der halt aus dem Ring gekommen ist, zum Beispiel, oder Brock Lesnar, das sind ja so die typischen Wege, aber dieses Track and Field zum Beispiel ist ja der eher seltener. Egal, kommen wir zum nächsten Match. Es ist das Match um die Universal Championship, es heißt Last Man Standing hier als Stipulation und es treffen Kevin Owens und der Tribal Chief, der Head of the Table, der gute Roman Reigns aufeinander. Längere Fehde, immer wieder durch Eingriffe geprägt, hier gerade die großen Pay-Per-View-Matches der beiden, immer wieder durch Eingriffe von Jey Uso, der gar nicht zugegen gewesen ist, auch ein Jimmy Uso, den ich ja hier vermutet habe, auch der war nicht zugegen, ein Apollo war auch nicht zugegen, also niemand war da, es war eigentlich bis auf einen ganz kurzen Eingriff von Paul Heyman ein reines One-on-One, hart geführtes Match und was ich aus diesem Match mitnehme, dass jetzt offiziell Golfkarts als Waffen im Wrestling einfach dazugehören, würde ich sagen, oder Kai?
Ja, ganz klar etabliert. Aber also, das war halt schon ein geiler Spot, ne? Wie er wirklich durch diese Scheibe fällt. Also, das war dann schon ziemlich cool. Den hat er genommen wie ein Champion. Also,
habt ihr sowas kommen sehen?
Nein. Ich musste so lachen. Entschuldige, ich muss jetzt erzählen. Ich hab ja schon ein paar Mal erzählt. Ich bin GZSZ-Schauer. Und es gab vor 2-3 Monaten gab's eine Szene, einen Charakter aus der Serie genommen haben. Und den haben sie durch Tod aus der Serie genommen, nämlich indem er von jemandem auf die Straße geschubst worden ist. Und dann kam einfach der LKW vorbei, so, und hat überfahren. Und ich musste hier so dran denken und ich habe mich kaputt gelacht über die Szene, weil es halt so toll aussah. Also, ja. Toller Golfkart-Spot. Und dann will ich sagen, also das hat auch ein Kevin Owens besser verkauft als ein Sammy Guevara. Tut mir leid.
Also warte, noch mal ganz kurz. Bei GZS hat jemand einen ermordet.
Ja.
Finde ich hart. Müsste man noch mal drüber reden vielleicht.
Kommt aber häufiger mal vor, ehrlich gesagt. Ja, mein Gott. Lass mal so ein bisschen das Match durchgehen, weil es war ja hier eigentlich wieder dieselbe Geschichte wie oder eine ähnliche Geschichte, wie wir es ja in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also einen Roman Reigns, der über weite Strecken schon zumindest in der Anfangsphase sehr dominant gewesen ist, ja sogar einen Kevin Owens hier wieder von diesem Podium quasi unten durch die Tische geworfen hat.
Was ein geiler Spot war, übrigens. Ja. Ich mochte es auch, wie sie sich die Bildschirme weiter hochgeprügelt haben. Das war auch irgendwie ganz cool. Aber man muss auch sagen, also weil du gerade meintest, Roman Reigns über weite Strecken sehr, sehr dominant.
Anfangs.
Aber man darf ja nicht vergessen, dass Kevin Owens direkt am Anfang des Matches nach dem Superman-Punch erstmal die Pop-Up-Powerbomb ausgepackt hat.
Das sehe ich wiederum als gar nicht, das habe ich so als Geben und Nehmen quasi gesehen in dem Augenblick. So nach dem Motto, der eine zeigt seinen Trademark, ich zeig meinen Trademark.
Aber also ich wollte nur sagen, ich mochte das, dass man direkt auch mit so größeren Waffen angefangen hat.
Ja. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte hier, dass man sofort klar gemacht hat, also wir fangen hier nicht an mit einem Lock-up oder sonst irgendwas, sondern hier gibt's direkt auf die Fresse. Es gibt hier direkt den Superman-Punch, es gibt Pop-Up-Powerbomb, Spear gab's ja dann kurze Zeit später auch. Also
Ringtreppen sofort halt, also direkt alles drauf.
Genau.
Das mochte ich.
Das ist ja die Story hier eigentlich. Chris, wie hast du hier die Anfangsphase gesehen?
Mich brauchst du gar nicht nach irgendwelchen Phasen fragen. Ich fand eigentlich so ziemlich alles sehr, sehr gut, bis auf den Botch halt am Ende mit den Handschellen. Also ich finde, dieses Match hat von Anfang bis Ende einfach Spaß gemacht und hat die Intensität dieser Fehde transportiert und sogar auf ein noch höheres Level eben befördert. Auch bildlich, wie sie sich, wie Kai gerade schon sagte, da die Bildschirme weiter hochgeprügelt haben. Ich war sofort drin, außer wenn eben ein Superman-Punch kam, weil ich immer noch finde, dass das scheiße aussieht. Tut mir leid.
Ja, ne? Ich finde den irgendwie geil.
Sieht einfach so billig aus.
Ja,
das lassen wir mal dahingestellt. Gerade im Gegensatz zu einer Pop-Up-Powerbomb, ne?
Ja, aber die ist ja schon, also der Superman-Punch ist ja schon extrem aufgebaut inzwischen auch. Klar, er ist overused irgendwie eine gewisse Zeit gewesen, aber ja. Ich hätte mal trotzdem mal eine Frage, weil wir haben hier ein Last Man Standing Match und Kai, wir wissen, dass es alles immer so ein bisschen, kann ein bisschen schwierig sein. Und wir haben ja ein paar Mal, oder es wurde diverse Male angezählt, sagen wir es einfach mal so. Hast du die Stipulation hier als störend empfunden diesmal?
Eigentlich nicht, weil ich fand, das war eigentlich ganz gut, weil du auch häufig große Moves hattest. Also da wurde jetzt mal, es weiß nicht, oh, jetzt habe ich einen DDT gezeigt. Ah, okay, er kam bei 4 wieder hoch. Andererseits muss ich jedoch sagen, ich fand, wir hatten sehr, sehr schnell Counts, die bis 9 gingen. Und also eigentlich musst du dann ja denken, okay, jetzt muss es das ja gleich gewesen sein, weil jetzt kam er gerade bei 9 hoch und gefühlt sind beide 5-mal bei 9 aufgestanden. Ich habe nicht mitgezählt, aber so hat sich's angefühlt. Weil du irgendwie eine große Aktion hattest, dann kam er bei 9 hoch, dann kam nochmal eine größere Aktion und dann war er wieder bei 9 oben. Man hat's teilweise ganz gut gelöst, wie zum Beispiel Roman Reigns, der aufsteht, sofort wieder hinfällt. Oder dann Kevin Owens, der eigentlich K.O. ist, sich dann aber noch so von diesem Podium runterrollt und deswegen steht. Finde trotzdem, dass man mit diesen Nearfalls, nenne ich es jetzt mal, sparsamer hätte umgehen können.
Ich finde, es ist gerade richtig gut gewesen dadurch, weil es einfach mal realistischer war. Wenn du dir die Hammer da um die Ohren haust, dann bleibst du halt eh schon mal ein bisschen länger liegen als bis 3 oder 4, weil das Match noch relativ am Anfang ist, musst du nicht früh aufstehen, dann, wenn du richtig einen verplättet kriegst. Und eigentlich ist es ja auch dumm in einem Last Man Standing Match, die Zeit, die der Gegner dann halt auch nicht an dich rangeht, ja, weil er so den Count ja unterbrechen würde, nicht einfach mal zu nutzen, um mal kurz durchzuatmen.
Ja, das Problem war aber, es war ja nicht das Durchatmen, es war, ich stehe jetzt mit aller Kraft bei 9 auf, weil sonst bin ich gleich tot, so ich ziehe mich irgendwo hoch, ich stütze mich irgendwo ab.
Und da wollte ich auch noch drauf, und das passte aber doch zu der Fehde. Die beiden, die halt auch nicht aufgeben gegeneinander, so, ja, das hat sich ja alles so hochgeschaukelt über TLC und dieses Steel Cage Match und was nicht alles, die Prügeleien da so bei SmackDown.
Ja,
ich fand das alles sehr, sehr passend.
Also mir war es einfach ein bisschen zu früh, weil ich denke mir, du hast ja auch im normalen Match nicht schon in der zweiten Minute einen Count, der bis 2,9 geht. Das war einfach so ein bisschen mein Problem. Also gerade jetzt, wenn
guck mal zurück in den Opener.
Ja, aber gut, das Match ging aber auch generell nur 2 Minuten 30. Also.
Ja, das aber die waren halt immer schon hart an der Grenze, ne? Das macht man irgendwo, so würde ich das mal einfach mal beschreiben. Und das ist ja auch generell was sich ja dann irgendwie durchs Match gezogen hat, dass wir immer noch mal größer irgendwie geworden sind, ne? Also dieses Golfkart, absolut absurd irgendwo, aber dann haben wir ja auch noch die Pop-Up-Powerbomb auf das Reserve-Kommentatorenpult hier gesehen. Wir haben diesen Splash gesehen, von diesen Flight Cases durch den Tisch und dann eben auch noch den Swanton von dem Gabelstapler dann eben auf diese, ja, auch für die Tische, die man da abgedeckt gesehen hat. Also diese Phase, wo dann wirklich ein Kevin Owens ja einfach komplett gesagt hat, scheiß drauf, ich gebe jetzt hier alles und noch immer die härteren Aktionen ausgepackt hat, das fand ich schon ziemlich geil. Übrigens, wer sich fragt, warum steht da im Hintergrund eigentlich noch ein zweiter Ring? Das ist dieser Probering, ne? Also bevor die Wrestler dann ja quasi, die proben da quasi ihre Abläufe und können dann nochmal sich warm machen und so weiter und so fort. Also das war ja ein zweiter Ring, den man hier hat. Das ist bei Promotions durchaus so üblich. Ja,
ich fand übrigens nochmal heftig, dass man dann gesehen hat, wie unfassbar groß diese Location ist.
Ja, ne?
Also, weil, wo sie dann eben da rausgehen und denkst ja, ah, okay, Thunderdome, schon ganz cool. Aber wir haben es ja auch schon, ich glaube, Chris war sogar damals irgendwie Bilder geschickt hat, als der Thunderdome da aufgebaut wurde und er wirklich so gefühlt ein 20stel ausmacht, die dieser Location. Also das ist schon irgendwie beachtlich, wie groß das da alles ist.
Es ist halt ein Baseballstadion. Wenn du das mal richtig vergleichen willst, kannst du, glaube ich, beim Rumble 2 Jahre zurückgehen oder so.
Ja, wo Rollins gewonnen hat.
Da war's genau, ja da war auch ein Baseballstadion der Austragungsort. Dann kannst du das mal so ein bisschen vergleichen.
Aber war es nicht letztes Jahr auch ein Baseballstadion?
Ja. Das stimmt, letztes Jahr war das.
Beide Jahre hintereinander, also back-to-back,
Corbin gegen Reigns als Opener, wo sie sich eben durch dieses Stadion da geprügelt
haben. Das war auch ja ein fantastisches Match.
Nein, war es nicht. für unsere Hörer nicht in die Irre, hinterher gucken die sich den Mist noch an.
Kommen wir jetzt zum Abschluss. Da sollte ja dann.
Kommt nur zum Abschluss.
sollte ja hier die Handschellen zum Einsatz kommen. Und dann sollte ja erst ein Kevin Owens gefesselt werden, aber der hat sich ja dann selbst die Handschellen geschnappt und hat dann hier relativ clever auch einen Roman Reigns ja quasi am Boden an so einen Pfeiler gefesselt. Kai, das war mal eine kreative Art und Weise, wie man das hier eingesetzt hat, oder?
Das war sehr cool und ich habe mich dabei so ein bisschen erwischt, wie ich so als Wrestling-Fan Heel betrachtet habe, weil es war dann der 8-Count, wo dann der Romans festgekettet war und ich habe mir gedacht, der kann da nicht rauskommen. So, das gewinnt das jetzt Kevin Owens? Was soll er machen? Er kann ja nichts machen und dann war 9 und ich habe mir gedacht, das also schon geil jetzt auch irgendwie, gönne ich Kevin Owens. Geiles Match abgeliefert, freut mich. Dann packt er den Ref, haut ihn dagegen, was sehr geil aussah übrigens.
Das war und super.
Ich hab mir gedacht, wie bei halt einem Heel, ey, was ein Wichser. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das kann jetzt nicht sein Ernst sein, dass er sich damit jetzt rettet. Also, da war ich ganz kurz einfach nur Fan und ich mochte diesen Moment extrem gerne. Leider wurde es halt danach ein bisschen kaputt gemacht, weil Paul Heyman anscheinend nicht geprobt hat. Vielleicht hätte man im Ring da proben sollen, wie man Handschellen aufschließt.
Also ja, das war ein bisschen blöd. Ich hab übrigens gedacht, dass Roman hier den Ref ausknockt, indem er ihn zwischen die Beine tritt.
Weil er es halt immer macht.
Aber achte doch mal auf das Positioning da. Also da hat einen, es gab ein paar Mal diesen Augenblick, wo quasi der Ref mit, ja, breitbeinig über den Beinen von Roman Reigns gestanden hat. Der hätte Roman Reigns einfach nur einmal hochtreten müssen. Aber so, der Bump, den der Ref hier genommen hat, der sah super cool aus und auch ja, so super natürlich irgendwie. Fand ich echt gut. Ja, Chris, und dann gab's ja auch den Cheapshot gegen einen Kevin Owens und ja, die alte Handschellenproblematik. Ich habe schon so oft gesehen, dass Handschellen öffnen oder zumachen so schlecht umgesetzt wird, es gab's hier auch wieder Probleme bei.
Es war wirklich so eine Achterbahnfahrt der Gefühle bei diesen Handschellen, ja, als die ausgepackt wurden von Reigns, ja. Und mein erster Gedanke, oh nein, Handschellen sind immer scheiße. Irgendwas, entweder geht irgendwas schief oder der Spot ist doof, ne? Oder ist ganz einfach ein billiges Matchende. Dann, wie die eingesetzt wurden, war halt wirklich clever. Das war echt gut. Und dann dieser Ref-Bump und ich dachte, oh, das ist geil, ne? So nehme ich das. Ja, und dann kam halt eben dieser Abfuck, dass sie die nicht aufgekriegt haben. Und da war ich dann irgendwie raus. Und dann kam einfach irgendwie dieses Ende mit dem Guillotine. Und ich hatte damit ja gerechnet, dass Owens verliert. Hatten wir, glaube ich, alle. Aber irgendwie war so, ja, dieser ganze Aufbau bis zu diesem Matchende war halt auch so ein bisschen verpufft dadurch.
Ja, es hat es ein bisschen kaputt gemacht. So ging's mir tatsächlich auch, vor allem, weil ja dann auch diese Guillotine kam ja aus dem Nichts. Roman Reigns ist aufgestanden, hat sich so ein bisschen den Arm geschüttelt und nimmt sofort Owens, der noch immer durch den Cheap Shot vorher irgendwie angeschlagen gewesen ist, nimmt sie sofort in die Guillotine. Ja, und dann ist es vorbei. Irgendwo. Das fand ich ein bisschen schade. Es hat irgendwie nicht ganz so zu der Dramaturgie gepasst und auch zu der Härte irgendwie nicht so ganz gepasst.
Aber man muss halt auch sagen, da ist halt irgendwas schiefgelaufen und es wäre jetzt schade, irgendwie diese wirklich geile Schlacht jetzt allein am Ende irgendwie dann festzumachen. Und,
nee, gar nicht. Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen immer der Weg das Ziel und dieser Weg war extrem kurzweilig, denn ich sehe jetzt gerade erst, dass dieses Match 25 Minuten quasi ging, ja. Und das ist mir wirklich nicht so vorgekommen. Und ich war sehr müde die Nacht. Also das heißt einiges. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Last-Man-Standing-Match von zwei sehr coolen Wrestlern, wo man nur hoffen kann, dass Owens jetzt nicht wieder fallen gelassen wird, wo er seine Schuldigkeit in einer Übergangsfehde quasi für den Champion getan hat. sondern weiterhin jetzt stark positioniert wird.
Was ich witzig fand, auf unserem Discord hat einer gefragt, übrigens auf den Discord sollte jeder kommen, der ein guter Mensch ist, sonst ist er keiner, muss ja jeder selber wissen. Olaf, ich plug wieder, merkst du?
Ja.
Ich bin wieder im Gimmick. Hat auch einer gefragt, wie schafft man es, dass ein Kevin Owens gesteckt aus der Feder herausgeht? Weil letztendlich hat er dann jetzt irgendwie 2-3 Mal gegen Roman Reigns verloren, in Anführungsstrichen nichts erreicht.
Das ist schön, dass du diese Frage jetzt bringst, die wir im Preview schon beantwortet haben.
Achso, okay. Aber letztendlich kannst du halt einfach den Sack zumachen und sagen, genauso wie sie es hier gezeigt haben. Weil es ist wieder, er hätte eigentlich gewonnen. Jetzt, er wurde halt insofern betrogen. Gut, Cheap Shot ist erlaubt, aber es war ja sogar insofern nicht mal in seiner Hand, weil der Ref einfach 2 Schritte zu nah an Roman Reigns stand, wenn du es jetzt so willst. Und das mochte ich. Und ich hoffe jetzt wirklich, wie Chris es gesagt hat, dass man mit Kevin Owens jetzt mehr macht, weil der Typ ist so geil in diesen Fäden. Ne? Also allein auch dieser Moment, wenn er anfängt, Roman Reigns zu beleidigen und nur auf ihn einschlägt da draußen. Ich dachte, geil, das ist der Kevin Owens, den ich immer sehen will. Auf den habe ich Bock.
Das ist aber halt auch ein Moment, den sich jeder Wrestling-Fan in den letzten 3-4 Jahren immer mal gewünscht hatte, selbst zu machen, oder?
Nee, aber auch die Fehde der beiden jetzt grundsätzlich war ja top. Also das war von der, dafür, dass sie so ein bisschen aus der Not geboren gewesen ist. Also die Matches waren gut, die Story war gut. Da beklage ich mich nicht. Das war ein sehr, sehr unterhaltsames Programm, was wir bis hierhin gehabt haben. Und ja, jetzt mal sehen, was mit Kevin Owens hier angestellt wird. Und Roman Reigns behält seinen Titel hier durch den Guillotine-Choke am Ende. Und wird jetzt ja dann neuen Herausforderer erstmal bekommen. Und mal gucken, wie sie den dann an Land ziehen. Wahlweise Elimination Chamber, Fastlane haben wir anscheinend ja auch noch vor der Tür. Also da gibt's noch genug Möglichkeiten, um sich hier einen Title Shot zu sichern. Ja, und damit sind wir dann auch beim Rumble angekommen. Vielleicht sprechen wir auch gerade noch beim Rumble ganz kurz, bevor wir jetzt hier den Rundown machen, auch mal über Leute, die zum Beispiel nicht dabei gewesen sind. Also auch bei den Damen, wir haben jetzt zum Beispiel die Mia Yim nicht gesehen, die kurz vorher noch auf Covid-19 positiv getestet worden ist. Bei einem Keith Lee gibt's dazu noch keine Meldung, aber auch der ist jetzt schon lange nicht mehr zu sehen gewesen. Auch ein bisschen merkwürdig. Und Kai, auch einen Jey Uso zum Beispiel, war auch angekündigt und war auch nicht dabei.
Ja, das ist wahr. Also, das ist so dieses klassische, wenn Nummer 27 ist, dann überlegst du, wer könnte eigentlich noch reinkommen? Und dann fallen dir erst keine Namen an und denkst du dir, stimmt, warte mal, der war nicht dabei, der war nicht dabei, der war auch nicht dabei. Weil das war auch so hier mit Jey Uso und mit Keith Lee. Ich habe das mit Mia Yim gelesen, habe mir gedacht, gut, die sind ja auch zusammen, vielleicht allein deswegen Quarantäne natürlich. Aber wie du halt auch gesagt hast, Lee hast du jetzt ja schon mehrere Wochen nicht gesehen. Ist halt dumm, das zu sagen. Ich hoffe mal, dass es einfach nur ein Quarantänegrund ist und nicht, weil man mit ihm schon wieder nichts vorhat.
Schauen wir mal. Jemand, der zum Beispiel auch auf den Plakaten gewesen ist, aber ja verletzungsbedingt hier nicht dabei gewesen ist, war ein Kofi Kingston. Und was ich hier sehr mochte, war, dass man ja den New Day noch im Vorfeld, also jetzt ja auch bei dem Event selber, noch gesehen hat. Und da gab es ja dann auch ein kleines Tribut noch an Brody Lee, was ich sehr mochte. Das haben wir gerade eben so ein bisschen außen vor gelassen.
Das stimmt, das war sehr schön.
Das ist leider dem Bad Bunny Musik-Ding hier zum Opfer gefallen, weil das unmittelbar aufeinander folgte. Deswegen sollte das hier nochmal erwähnt sein.
Ah, da fällt mir noch ein. Ich fand es ganz witzig übrigens, dass beim Roman und Kevin Owens Match dann auf dem Tisch da noch die Klamotten und der Koffer von Mr. Morrison lag. Wo er einfach gesagt hat, ach du, Mr. Money in the Bank sein ist schon wichtig, aber den Koffer, den brauche ich auch eigentlich nicht.
Vielleicht war der gerade, ist der überrascht worden von der ganzen Szenerie oder so, weißt du? Kann ich mit
gerechnet. Kann sein, ja. Wo er auch einfach gesagt hat, du, ich hau jetzt mit dem Koffer DJ-Setup hier kaputt und den Koffer lasse ich auch einfach liegen, weil der ist mir auch egal.
Ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, das war auch ganz furchtbar. Kommen wir an der Stelle zum Royal Rumble der Männer. Und da gab es ja auch im Vorfeld bereits die Ankündigung, dass hier Edge und Randy Orton hier die Nummern 1 und 2 sein werden. Also man hat hier nochmal diese alte Fehde wieder aufleben lassen. Edge macht hier den ersten Entrance als Nummer 1. Und lässt Randy Orton auch gar nicht in den Ring kommen, sondern es gibt sofort hier auf die Fresse noch oben auf der Entrance-Ramp. Und danach gab es ja so ein bisschen das Bündnis der Heels, die wir hier gehabt haben. Also Sami Zayn, Mustafa Ali, die sich da mit Randy Orton hier zusammengetan haben. Chris, bist du damit warm geworden?
Ja. Auf jeden Fall. Podcast du etwa vorbei. Nicht. Ich fand eigentlich, dass der Rumble ziemlich cool losging. Also ich muss sagen, ich habe die ganze Attacke von Edge an Randy Orton habe ich gar nicht gesehen, weil ich dann noch eben kurz auf dem Klo war. Ne? Also es ging halt ratzfatz nach diesem Last Man Standing Match. Eben noch in der Küche eben was geholt, aufs Klo gegangen, kommt wieder. Auf einmal prügeln die sich da schon draußen. Ne? Und ich denk so, oh, habe ich was verpasst? und ich fand das eigentlich ganz cool, dann auch ein Sami Zayn und ein Mustafa Ali, wie die sich da Orton angeschlossen haben, eben ein Sami Zayn mit dieses duckmäuserische, hinterhältige, was er so an sich hat, dieses opportunistische auch, damit er halt auch selbst nicht auf die Schnauze kriegt. Mustafa Ali, der dann reinkam und auch dieser Staredown dann erst so, wo sie gucken so, ja, wie verhält er sich jetzt hier? Macht er mit uns mit oder denkt er sich jetzt doch hier, ich mach den Einzelgänger, aber der dann auch eben auf Edge drauf ist. Ich finde das ist eigentlich ganz cool und dann, wo sich das dann nochmal so ein bisschen verschoben hat, eben als ein Jeff Hardy reinkam, der übrigens mal nicht komplett lächerlich aussah in seinem Outfit, fand ich. Also ich fand, es ist gut losgegangen. Dieses ganze Rumble-Match hat mich eigentlich die ganze Zeit unterhalten. Es ist eins der besseren Rumble-Matches überhaupt, würde ich sagen.
Also ich hatte auch Spaß dran. Und Kai, wir haben dann auch noch mal hier nicht nur diese alte Fehde von Edge und Randy Orton gehabt, sondern es ist ja auch schon fast ironisch, dass gerade der alte Weggefährte Jeff Hardy ja sozusagen das erste Babyface ist, was dann hier einem Edge gegen die Übermacht zu Hilfe eilt.
Ich glaube, das fand ich auch sehr schön. Also, weil ich habe dann nämlich überlegt, wer könnte jetzt kommen? Kommt Nakamura? Kommt vielleicht schon irgendwie ein Daniel Bryan oder irgendwie ein Big E? Also, man wusste, okay, irgendwann muss ja ein Face kommen. Das ist dann Jeff Hardy, war das mochte ich. So, der hat dann auch da seinen Spot gehabt, Whisper in the Wind. Was ich dann irgendwie sehr cool fand, war dann diese AKO-Parade, weil klar, gut, Jeff Hardy muss ein AKO einstecken. Und wo sich dann Sami Zayn und Randy Orton so hype-mäßig erstmal anschreien, so, ja, ich mag dich, so, ich mag deine Art. Und dann so, ja, ich finde dich gut, Bums, AKO. Und dann nochmal ein gegen Ali. Das war so, ach ja, das ist er.
Und Randy. Ich finde sowieso so Orton in letzter Zeit wieder sehr interessant.
Ja, also, du merkst wirklich, der Typ hat Bock, der hat sich nicht neu erfunden, aber der hat sich auf eine gewisse Art und Weise schon neu erfunden.
Ja.
Das mag ich.
Ja, und wenn wir dann so ein bisschen weitergehen, ist es ja dann auch so, dass diese Rivalität zwischen Edge und Orton ja nach draußen ausgeufert ist, wo es ja dann aufs Kommentatorenpult ging, wo es ja diesen Execution DDT auf das Pult gab und dann eben auch noch die Attacke mit dem Stuhl gegen Randy Ortons Bein und der dann da abtransportiert worden ist. So, und jetzt war euch von Anfang an klar, dass das eine geworkte Verletzung ist? Ja. Oder habt ihr zwischendurch gedacht, vielleicht ist es ja doch echt, Chris?
Nein, das war mir so klar. Das war so ein Typ. Also, ich will es jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber es war ein typisches WWE-Booking halt. Und vor allem hat Randy es schon angedeutet, wie er da rausgeführt wurde, so langsam. Immer dieser Blick zurück, so nach dem Motto, soll ich noch ein bisschen warten? Wie positioniere ich mich? Ich fand das ganz cool. Also, das hat er richtig gut dargestellt. Wie er dann hinterher dann da reingeschossen kam aus dem Nichts in den Ring, war natürlich richtig geil auch. Damit hätte ich dann nicht gerechnet, wie das dann vonstatten geht, so schnell und so flüssig, aber dass Randy wiederkommt, also ja, das war schon klar.
Ich muss übrigens sagen, ich bin, ich fand's eigentlich ganz cool, auch mit dem Stuhl oder sowas, bin aber kein Fan davon, dass jetzt so in den letzten Jahren bei Rumbles immer häufiger mal rausgegangen wird. Also, das finde ich irgendwie doof, weil, also, wir sind uns alle einig, das Regelwerk vom Rumble ist schon nicht so durchdacht, wenn man mal ehrlich ist. Weil letztendlich kann auch einfach jeder draußen warten oder auch gar nicht erst in den Ring gehen oder, weiß ich nicht, kauft sich irgendwo auf der Straße Alter, 10 Leute.
Es ist Wrestling, du kannst auch beim Last Man Standing Match Roman Reigns hat Kevin Owens auch einfach erschießen können.
Ja, aber also ich finde, es ist halt irgendwie nervig, dass immer mehr rausgegangen wird und ich bin halt auch kein Fan davon, immer dieser Spot, der ist jetzt aus dem Match rausgenommen und dann kommt er am Ende doch noch mal rein. Das ist so, ich finde, das ist ein bisschen tot erzählt.
Ja, ich fand's, in dem Fall hat es aber funktioniert hier.
Ja, Also der Randy Orton-Spot, das fand ich gut. Ich fand's, was mir hinterher nicht so gut gefallen hat, war beispielsweise dann, dass dann Seth Rollins, der dann später ja auch zurückgekehrt ist, dass der gefühlt auch die Hälfte der Zeit draußen geblieben ist, einfach weil er so ein wily Veteran und so ein Fuger Heel vielmehr ist. Weiß ich nicht, ich fand's auch manchmal hier und da ein bisschen viel, weil wir hatten das auch im Damen-Rumble dann eben schon und es wurde sehr oft aufgegriffen, deswegen kann ich keine Kritik
da. Sie ging durch die Seile raus, ist aber noch nicht eliminiert. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen overused in den letzten Jahren.
Aber doch nicht nur in den letzten Jahren, dass jemand da mal zwischendurch durchs mittlere Seil fliegt oder sowas.
Das, ja, aber jetzt mittlerweile sind irgendwie pro Rumble 5 Leute, ne? Das ist ja das Problem.
Ach Gott, ja. Ich weiß nicht, das.
Du bist einfach ein tumber Geist und leicht zu begeistern.
Nee, das ist ganz ehrlich, ich finde, das ist halt einfach irgendwie so ein Punkt, den hättest du vor 10 Jahren auch schon bringen können, einfach nur, um so ein bisschen Nitpicking zu betreiben. So, es ist halt der Rumble und diese Stipulation-Matches im Wrestling haben halt auch eben diese Logiklöcher in ihrem Regelwerk, damit man sich aus Sachen rauswieseln und irgendwie überraschen kann und sowas.
Ja.
Ich glaube, man sollte Wrestling nicht immer zu hoch hängen, was den intellektuellen Anspruch betrifft.
Was? Hallo, mein WrestleMania-DVD steckt direkt in einem Goethes Faust.
Dein Gedanke war einfach so, ja, Wrestling, da schlagen die sich. Mach ich Schniffen, stell dich Schniffen, Faust.
Direkt daneben Rocky, 1, 2 und 3. lass mal weitermachen hier. Also wir haben noch einen Dolph Ziggler gesehen, der dann relativ schnell Jeff Hardy hier rausgeschmissen hat. Shinsuke Nakamura kam noch dazu. Und holy fuck, Kalito ist jetzt endlich da, wirklich offiziell. Und er hat sich gut gehalten, oder Kai?
Also in dem Alter, ne? So lecko fano, ey. das war übrigens auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, also jetzt die Fans, weißt du? Und das war so der Pop, wo dann irgendwie dieses Spuckgeräusch vom Apfel kommt, und denkst du, ach, guck mal, da ist er ja. Letztens noch irgendwie nicht zur Legends Night geflogen, weil er gesagt hat, macht keinen Sinn. Aber für einen Rumble, da bringe ich mich mal richtig geil in Shape mit meinen 41 Jahren. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ja. Ich war ein bisschen traurig, dass es nicht den Apfelspot gab, aber gut, wir leben ja auch in Zeiten von Corona.
So. Galito, ich fand das aber eigentlich ganz lustig, wie Shinsuke den Apfel genommen hat und dann da rumgespielt hatte.
Weil mit seinem Mundschutz reinbeißen wollte. Man muss euch auch mal erklären, wie er das macht.
Aber ich mag diese Theatralik in Shinsukes Mimik und Gestik immer gerne.
Das hat schon wie er ganz langsam diesen Apfel reinbeißen will. Und dann war es auch direkt schön, irgendwie den Backstabber von Kalito zu sehen. Das
absolut, ich.
Ja. Und auch da, ich meine, der ist ja momentan auch echt gut in Form. Also der darf gerne auch hier und da noch mal aufschlagen. Hätte ich nichts gegen. Also
absolut.
Auch von der Leistung, die er da jetzt gezeigt hat, das war auch absolut okay. Vielleicht danach noch ganz kurz, was wir hier noch erwähnen sollten. Xavier Woods Nummer 9, Big E Nummer 10. Also dann haben wir quasi eine New Day wieder im Ring gehabt. Das war ja auch so eine Geschichte, die wir dann hier gehabt haben. Dieses Comeback auch, dass ein Big E ja diverse Male hier Woods versucht hat zu helfen, die beiden zusammengearbeitet haben. Das mochte ich gern, auch wenn es dann am Ende die Eliminierung von Woods durch Ali gegeben hat. Aber ein Big E, der dann eben seinen Kumpel gerecht hat. Was ich hier noch anmerken möchte, ist die Tatsache, dass wir einen Ricochet dabei haben. Und wir wissen, WWE-Fans haben nicht das beste Gedächtnis. Gab es nicht vor ein paar Wochen ein Match zwischen AJ Styles und Ricochet? Und da ging es darum, dass Ricochet sich hier seinen Platz erarbeiten sollte?
Ja, aber dann haben sie gesagt, ach, du hast dich da so toll bemüht. Mach doch einfach trotzdem mit. aber generell, also das war ja auch schön. Ich glaube, es ging ja auch bei uns so ein bisschen durch den Discord, die Erklärung eines Adam Pearce, warum sich manche Leute einfach selber in Rumble setzen können und die anderen müssen sich qualifizieren. Und er einfach sagt, Leute, ich mache die Regeln nicht. Ich setze einfach nur durch.
Es ist halt so, Mann. Ja. Genau.
Aber wenn wir jetzt schon über Ricochet sprechen, ich fand seinen Auftritt ziemlich genial. Also er hat keine einzige Aktion in diesem Match gehabt, die nicht saugeil und spektakulär war.
Ich habe mich da auch wieder geärgert. Also auch, wenn er siehst, wie er da so allein diese Tritte, die er perfekt im Salto springt und alles. Hab ich mir gedacht, Mann, ich würde so gern irgendwie mehr von dem Typen sehen, ne? Es ist schon irgendwie schade, weil der kann halt echt abliefern.
Also bei ihm denke ich mir immer, was ihm helfen könnte. Also Manager, hat man heutzutage nicht mehr so häufig. Aber ein Tag-Team-Partner, der vielleicht ein bisschen mehr Ausstrahlung hat, die sich so ein bisschen pushen können auch. Ich würde zum Beispiel super gern Ricochet mit einem Rey Mysterio auch mal zusammen agieren sehen oder sowas. Oder er hat jemanden dabei, der so einen ganz anderen Style fährt als er. Irgendein Big Man oder so mit einer gewissen Ausstrahlung. Keine Ahnung, auch zum Beispiel mit einem Keith Lee oder sowas. Ein Keith Lee kann ja auch hervorragend eben mit kleineren Gegnern arbeiten.
Ja, auch als Tag-Team könntest du arbeiten von mir aus.
Eben. Irgendwas muss mit Ricochet passieren, weil der ist einfach so unfassbar gut und spektakulär. Also wenn sie den verkacken, dann also
haben sie ja quasi.
Ja.
Also das ist ja schon so auf dem Weg eigentlich, ne?
Ja, aber es ist immer noch so, dass du ihn retten kannst. Im Gegensatz zu einem Aleister Black, wo du dir halt mittlerweile denkst, lebt er noch? So.
Ja, das fragt man sich da. Naja, andere Geschichte, glaube ich. Aber mit Ricochet gebe ich euch komplett recht. Also der war auch hier wieder ein schöner Farbtupfer, auch wenn es natürlich keine so richtige Logik hat, dass er dabei ist. Wir haben dann Damian Priest gesehen, der als Nummer 14 hier reinkam. Dazwischen war noch Elias. Ja, Elias halt, ne? Damian Priest war da, ist da. Kai, ist das jemand, von dem haben wir zuletzt sehr hohen Worten hier gesprochen, was NXT angeht? Ist das jemand, den du jetzt im Main-Roster siehst und wie hat dir sein Auftritt gefallen?
Wir waren uns ja auch damals schon so nicht einig, als diese Gerüchte aufkamen, ne? Wir gesagt haben, ja, Priest hat sich wirklich enorm verbessert, aber macht es jetzt schon Sinn, ihn irgendwie hochzuziehen oder ihm noch ein bisschen bei NXT zu lassen? Ich wäre immer noch dafür, ihn so ein bisschen bei NXT weiterreifen zu lassen. Gerade auch, weil du einfach, wie wir schon gesagt haben, auch mit dem Ricochet oder auch einem Keith Lee genug Leute hast aus NXT, die du jetzt noch nicht mal richtig einsetzt, egal wie lange die schon da sind. Nicht, dass du dann merkst, oh, Damian Priest ist gut, schmeißen wir ihn oben ins Main-Roster und da passiert wieder nichts nach irgendwie einer Fehde gegen Dolph Ziggler. Aber du hast ja auch gemerkt, so vom Look her und wie er sich bewegt und wie er sich gibt, der Typ hat auf jeden Fall Main-Roster-Potenzial. Also der gehört da auch rein. Der hat so eine gewisse Superstar-Aura. Der muss sich da nicht verstecken. Also auch diese 15 Minuten, die er drin war, 4 Eliminierungen, stark.
Ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast. Genauso. Ja. Und möchte auch noch hinzufügen, sein Theme und dieses Gehabe mit dem Bogen, den er da spannt und sowas, das ist extrem geiler Scheiß.
Ja. Sehe ich genauso. Hat sich toll gemacht bei NXT, muss man ganz klar so sagen. Nummer 15 war The Miz. Und The Miz, das haben wir ja schon angesprochen, haut hier das DJ-Pult von Bad Bunny kurz und klein und kurze Zeit später kommt dann eben auch noch Bad Bunny hier zum Ring und ist dann total erbost und überhaupt, ne? Und Miz und Morrison werden dann von Damian Priest durch diese Ablenkung eliminiert und wir sehen sogar noch einen Dive von Bad Bunny hier nach draußen.
Aber fies Wegrutsch mit dem einen Fuß.
Aber dafür sah er ganz gut aus, muss ich sagen.
Besser als das, was Snoop Dogg da letztens gezeigt hat. Ne?
Das stimmt. Snoop Dogg ist auch ein bisschen älter.
Egal, wie scheiße ich die Musik fand, muss ich ja erstmal trauen, ne?
Ich möchte nur noch festhalten, das einzig gute Bunny im Wrestling ist das Bunny, was bei Butcher und Blade dabei ist. Und der Butcher macht im Gegensatz zu Bad Bunny richtig geile Musik.
Das musstest du noch unterbringen, ne?
Ey, Everytime I Die ist die beste Band der Welt.
Okay.
Muss man einfach mal sagen.
Nächsten Teilnehmer, Riddle, Daniel Bryan. Wir haben Kane, der hier mal wieder zum Ring kommt, der alte Rekordhalter. Und natürlich passenderweise gab es auch den Team Hell No Reunion Spot hier. Und am Ende ist es dann Damian Priest, der Kane rausschmeißt. Kai, Softspot für den Team Hell No Spot hier und für ganz viele Chokeslams, die wir gesehen haben?
Ja, schon. Auch wenn Kane dann auch wirklich, also so einen Bürgermeister würde ich jetzt nicht vertrauen, der da gegen seinen eigenen Freund turnt oder sowas. Also den will, also meine Stimme wird er nicht bekommen, ne, nach der Aktion, aber ist ja, muss er ja selber wissen. Hat trotzdem irgendwie, also es ist schwierig und du siehst auch auf jeden Fall, yo, der Kane ist gut im Futter, so in seinem Anzug und die Maske ist, verrutscht auch so ein bisschen, aber es ist halt auch irgendwie cool, dann so, da geht das Feuer an, dann ist er da, dann macht er kurz irgendwie was, weißt du, so für 2 Minütchen ist er auch wieder raus. Damian Priest schmeißt dann raus, auch ein cooler Moment für Priest. Von daher, also gibt Spots, die sind mehr verschwendet.
Weißt du, was das Schönste daran war? Wirklich dieser Moment, als Bryan halt wirklich freudestrahlend da stand und die Arme ausgebreitet hat. Und du, es gibt diese Momente einfach, wo du merkst, dass Emotionen echt sind im Wrestling. Und du merkst Daniel Bryan einfach an, wie er sich drüber gefreut hat, mit seinem alten Kumpel da zu stehen.
Absolut. Das hatten wir später ja auch noch mal im Rumble.
Das fand ich einfach toll. Und Daniel Bryan, siehst du das halt auch an, einfach.
Ja. Ja. Edge hinterher dann genauso, da können wir gleich schon drüber sprechen.
Ja, meinte ich nämlich. Oh ja.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, dass Kane ja Ricochet eliminiert hat mit einem ganz fiesen Chokeslam auf das Ring-Apron draußen. Auch sah eine heftige Aktion. King Corbin kam noch raus, wir haben Otis noch gesehen. Dominik Mysterio.
Das ist das Beste, um über King Corbin zu reden. Ja, kam halt raus.
Ja, aber es
Der hat uns Otis rausgeworfen, die Sau.
Ja, dieser Bastard, ne? Da habe ich mich auch drüber aufgeregt, ne?
Aber immerhin Caterpillar haben wir gesehen, Rest ist egal.
ja, wir haben einen Lashley dann eben gesehen, der hier auch ein Mysterio an einem Arm quasi übers Top Rope geworfen hat. Spannend fand ich die Konfrontation mit Big E. Das hat mir gut gefallen. Hier die beiden Powerhouses, die
Mid-Card-Champions
gegeneinander.
Ja, das war richtig geil, fand ich. Ja. Wie die gegeneinander geklatscht sind, einfach so, ne? Als würdest du zwei Schnitzel gegeneinander hauen. das war richtig, richtig cool. Aber zu Dominik Mysterio. Das war so ein bisschen verschwendet, oder? Also da fand ich ja, der Rumble Potenzial verschwendet. Wir haben ja in unserer Preview schon darüber gesprochen, dass eigentlich das der perfekte Moment ist, um dann eben diese Spannungen zwischen Ray und Dominik so ein bisschen weiter auszubauen. Und dass die beiden noch überhaupt sich nicht mal begegnet sind in diesem Match, das ich weiß nicht, da war ich ein bisschen enttäuscht.
Ja, bin ich bei dir, das habe ich mir in dem Augenblick auch gedacht, als er da so sehr, sehr schnell irgendwie eliminiert worden ist. Klar, Lashley hat man hier stark dargestellt in dem Augenblick, aber hätte man mehr draus machen können.
Sehe ich ja, ganz ehrlich, da hätten Lashley auch einen anderen rausschmeißen können. Da waren ja noch genug Leute da.
Das stimmt.
War, glaube ich, wirklich einfach nur für den Moment, Dominik schmeißt Corbin raus, ne?
Da hat man dann tatsächlich eher darauf hingearbeitet, dass man diese Geschichte da weiterführt, als dass man eben die andere Geschichte weiterführt. Das finde ich auch ein bisschen schade.
Und mal ganz ehrlich, Baron Corbin braucht aber auch wirklich keine Sau, oder?
Nee.
Ich finde, Shaggy war ja eine ganze Zeit lang auch immer so dran, ja, da entwickelt sich was und sowas. Ich sehe da nichts mehr.
Aber Leute, nicht vergessen, der Golden Gloves Boxing Champion.
Ja, und Andre the Giant Battle Royal Gewinner.
Ja, auch nicht vergessen.
Das wird bei Cesaro ja immer gerne noch gesagt. Aber ey, ohne Witz, der gibt mir gar nichts. Es ist nicht mal mehr, dass da irgendwie Heat oder sowas ausgeht. Ich will den einfach nicht sehen. Ich verdränge halt auch tatsächlich, dass dieser Typ existiert, bis dann irgendwann in der Show seine Musik läuft und ich enttäuscht bin von der Welt, in der ich lebe.
Oh Gott.
Aber es ist wirklich so, also wenn du jetzt sagst, Andre the Giant Memorial Royal Gewinner ist, so als würdest du sagen, so, ja, und Todd ist auch kein Headlock dabei. Der hat mal bei den Bundesjugendspielen Silber geholt. Also, ungefähr so ist das.
Das macht man ja ganz gerne. Ich weiß noch, bei Davey Boy Smith hat man damals immer gesagt, der hat eine 20-Mann-Over-the-Top-Row-Battle-Royal in der Royal Orbit Hall gewonnen. Und so, ja, bei einer Tour halt irgendwo, ist ja super.
Herzlichen Glückwunsch auch von uns nochmal an der Stelle.
Genau. Aber so versucht man das halt eben da zu verwenden. Aber lass mal hier noch weitermachen. Also wir haben den Hurricane, der hier reinkam, und da gab es den Rückgriff wieder auf den, ich glaube, Rumble 2002 mit Triple H und Steve Austin, wo Lashley und Big E hier zum...
Hat er diesen Spot nicht schon irgendwie dreimal gemacht in irgendwelchen Rumbles?
Möglich. Ich hatte jetzt nur den einen hier im Kopf.
Ich glaube, es war sogar 2018 in den Rumble, den Nakamura gewonnen hat, wo auch Harry Kane
vorkommt. Ja, das kann gut sein. Also, es war jetzt nicht das Neueste, aber ich freue mich jedes Mal wieder, den Hurricane zu sehen, muss ich sagen. Ich bin halt Helms Angel durch und durch.
Ja, ich hätte mich halt eher gefreut, Nummer 23 Jimmy Wang Yang, ne? Dann hätte ich hier aber gestanden.
Keine alte Wangster.
Wirklich, Wangsters for Love.
Christian, Nummer 24. Ganz viel Liebe für Christian.
Auch echte Emotionen. Also, erst habe ich mich für Edge gefreut, dann habe ich mich für Chris gefreut.
Oh.
Ja. Nee, das war schon ganz cool. Also, und ich bin immer wieder erstaunt, was der Mann für Baggerschaufeln als Ende hat, wenn er da irgendwie in die Ferne guckt. Das fand ich schon ganz cool. Also das war irgendwie schön, ihn zu sehen. Auch Finisher natürlich gezeigt gegen Big E. Die beiden, Edge und Christian, stehen zusammen im Ring, freuen sich. Das war Das ist wirklich, also, das waren 18 Minuten echte Gefühle.
Ich war so froh, den Rumble live zu gucken, obwohl ich absolut kaputt war zu diesem Zeitpunkt, weil mir da kein Spacken diese Überraschung irgendwie da kaputt machen konnte, dass ich irgendwie aus Versehen auf Twitter gehe oder mir schreibt irgendjemand über irgendeinen Messenger oder sowas, dass ich halt wirklich live dabei war, quasi über den Fernseher, wie Christian zurückgekehrt ist. Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, absoluter Markout. Ich musste mich sehr zurückhalten, dass ich das Haus hier nicht wachgebrüllt habe. Also Christian, einer meiner absoluten Lieblinge, Captain Charisma, jemand, der leider nicht den Spot bekommen hat, der ihm zugestanden hätte, der hätte viel mehr Main-Event-Fäden haben sollen in der WWE oder schönere Titelregentschaften. Aber ihn wiederzusehen, das war einfach ganz toll. Und ich hoffe, das war jetzt auch nicht einfach nur so ein einmaliger Auftritt, dass da vielleicht noch so ein bisschen was kommt.
Das wäre halt schön, ne? Also, das fände ich auch cool. Also, ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir Christian nach seinen ganzen Concussion-Issues, die er gehabt hat, überhaupt noch mal bei WWE im Ring sehen würden. Aber das ist ein cooler Moment. Auch allein dieser Blick von Edge, wo er da niedergeschlagen auf dem Boden liegt und auf einmal seinen Kumpel da ankommen sieht und dieses Lächeln, was ihm dann übers Gesicht huscht, fand ich super.
Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Also ich bin damit d'accord, dass Edge den Rumble gewonnen hat, ja. Auch wenn ich mir persönlich noch jemand anders gewünscht hätte, aber ist schon alles okay so. Aber was ich ein bisschen schade finde, ich habe halt direkt angefangen rumzuspinnen, wo jetzt Christian wieder da ist und die beiden sich so freuen, sich zu sehen oder sowas. So eine geile Fehde irgendwie Edge und Christian dann gegen die Usos, wenn Jimmy wieder fit ist oder sowas. Da hätte ich irgendwie Bock drauf gehabt.
Ich bin erstmal gespannt, ob man überhaupt noch jetzt regelmäßig sieht und dann auch in einer aktiven Rolle und nicht nur als Begleiter oder sonst irgendwas hier. Also das würde dann schon einiges bringen, glaube ich. Und ich mochte auch diese Interaktion, die Edge und Christian dann eben mit Riddle gehabt haben. Der so, hey, ihr seid doch Edge und Christian, ja, ihr seid so. Naja. Und dann hat er doch wieder ein paar auf die Nase bekommen. Nummer 25 war AJ Styles, der hier mit Omos zum Ring gekommen ist. Und Chris, um mal so ein bisschen vorzugreifen, also Omos hat ja hier doch eine recht prominente Rolle gespielt. Nicht nur, dass er AJ Styles hier versucht hat, diverse Male zu retten. Einmal so ein bisschen gebotcht, einmal vernünftig. Er hat ja auch hier einige Leute selbst eliminiert.
Ja, die Ratte. Ne? Also, eigentlich ziemlich cool. Und dass das nicht öfter passiert bei so stärkeren Managern, die dabei sind.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Deshalb, also Omos Omos und Styles waren da schon clever, dass sie das so angegangen haben. Denn ich meine, was willst du gegen den Typen tun? Der ist irgendwie 4 Meter groß oder so.
Kai.
Boah, mein Siri hat einfach reagiert auf das, was ich gesagt habe.
Ich hab's gerade gehört.
Ja.
Also,
ja, egal. Er hat anscheinend keinen Bock, dass ich Chris zustimme. Also was ich irgendwie ganz cool fand, AJ, so wie es aussieht, der einzige Typ da Backstage, der ein bisschen Hirn hat, weil er seinen Bodyguard mitbringt. Also Elias bringt seinen Bodyguard nicht mit, dann Baron Corbin bringt sein Hangover Wolfsrudel nicht mit oder wie sie da heißen. Dann Mustafa Ali, ja gut, kann er nichts dafür, dass seine Leute nur einen Vertrag haben für montags, ne? Ist jetzt nicht sein Problem. Also, ich mochte es irgendwie, wie er da eingegriffen hat. Und es ist auch einfach irre, dass dieser Typ, wenn er da am Ring steht, ungefähr so groß ist, als würde er bis zum Top-Rope gehen, ne? Also, ich mochte es. Auch wenn er im Rey Mysterio ein bisschen böse gegen die Barrikade geworfen hat.
Ja, war so richtig.
Aber das fand ich schon irgendwie cool. Also
das war super beeindruckend einfach,
wie der den wuchtig sein.
Ja, eben, aber wie der einfach da runterpflückt, ne? So ja. Schwupps und wirft ihn einfach weg wie so ein, ja, wie so ein Sack Kartoffeln.
Als wär's nichts, ja. Das fand ich irgendwie ganz cool.
Aber mochte ich. Um ganz kurz noch was zurückzugreifen, nur dass ich es erwähnt habe, wo du gerade sagtest, Mustafa Ali und seine komische Gefolgschaft da. Ich finde, der Typ hat echt eine geile Präsenz. Also aus dem könnte man was machen, wenn er nicht gerade seine Retribution-Jungens da am Arsch hätte.
Ja, und ich sag dir, wie es ist, um mal hier eine Kai-Formulierung aufzugreifen, wenn Ali, ich sag mal, 10 Zentimeter größer wäre oder 15 Zentimeter größer wäre, dann wäre der schon längst in einer großen Fehde drin oder sonst irgendwas.
Ja, wahrscheinlich. Und das tut mir so ein bisschen leid. Also ich finde das wirklich ein ganz toller Typ, irgendwie so auch, was man so erfährt, wie der privat so drauf ist. Das ist ein cooler Wrestler, der kann auch gute Promos halten, er hat diese Präsenz. also, ja, es tut mir sowieso schon ein bisschen leid für ihn, so, dass sein Traum nicht so ganz geklappt hat, dass er die Leute hinter sich bringen konnte als Face.
Und jetzt hat auch noch Retribution hinter sich.
Ja, und jetzt hat er Retribution hinter sich. Das ist richtig schlimm. Noch schlimmer geht's nur, wenn du blond bist und Ric Flair ist hinter dir.
Alter. Da freut er sich. Hab ich was Witziges gesagt?
Ja.
Ja.
Sex und so, ne?
Genau. 27-28, Sheamus und Cesaro hier.
Ich muss noch mal ganz kurz Mustafa Ali loben. Der ist nämlich auch sehr gut auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wo dann irgendwie einer ihn so, der geht ja häufig auf so dummes Internet-Hate ein, ne? Mhm. Und dann hat ihn da einer angeschrieben, nach dem Motto, oh, wie untalentiert und kacke er doch ist, ne? Dann hat er das einfach retweetet und meinte, Leute, wenn ihr mich schon kritisiert und mich irgendwie anschreibt und mir irgendwas sagt, ne? Dann seid doch bitte so nett und löscht mal aus eurem Feed wenigstens vorher eure Retweets, wo ihr versucht, eine Flashlight zu gewinnen. Und das fand ich einfach nur stark. apropos auch hier wieder, weil du hast gerade gesagt, gut, Rey Mysterio war noch drin, wurde gegen die Barrikade geschmissen wie ein Sack Kartoffeln, Sheamus, Cesaro, und auch da fand ich es schön, weil ich habe einen ganz, ganz großen Spot in meinem Herzen für The Bar, und dass die beiden sich auch nochmal gesehen haben, war schön, und dann auch dieses, ja, sorry, aber every man for himself, packe ich dich eben in den Cesaro-Swing, das mochte ich, damit haben sie mich bekommen.
Ja. Und ich habe mir doch garantiert auch mit der Nummer 29 bekommen, oder?
Auf jeden Fall. Weil ich dachte, es ist Bailey. Ach nee, es ist doch Seth Rollins. Musik ist ja sehr ähnlich. Aber da kommt der Papa, der kommt da raus. Das ist der neue Papa. Und das mochte ich dann. Aber ich weiß nicht, ob ich so gut finde, dass der.
Du meinst, der Messias ist quasi nichts anderes als die WWE-Version von Lurchi?
Ja. Lurchi. ich weiß aber nicht, ob er jetzt als zwingend als Messiah hätte wieder kommen müssen. Also man hätte jetzt auch die Chance nutzen können, um ihn wieder zum erstmal so Soft Reset, wir machen wieder Burn It Down, gucken mal, was passiert. Also weil ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung der Monday Night Messiah, der jetzt freitags arbeitet, geht.
Was ist eigentlich mit Buddy Murphy los? Von dem hört man halt auch nichts mehr, ne?
Tja, das weiß man nicht. Auch jemand, der fehlt.
Vor allem ist der verdammt gut.
Ja.
Das ist das Problem.
Genau. Ja. Nummer 30, Braun Strowman, zurückgekehrt bei SmackDown.
Ich war noch nie so froh, Braun Strowmans Theme zu hören, weil ich wirklich, ich saß davor und hab mir dann einfach nur gedacht, bitte nicht Goldberg. Bitte jetzt einfach nicht Goldberg. Ist mir egal. So, schick einfach nochmal Dolph Ziggler als Nummer 30 raus. Ist mir egal, aber bitte nicht Goldberg. Dann war es Braun Strowman, hab mir gedacht, damit kann ich leben. Hauptsache, du gewinnst nicht.
Ja.
Also in dem Kontext ja, aber da ich überhaupt nicht mehr an Goldberg irgendwie einen Gedanken verschwendet habe, das Thema war halt für mich auch abgehakt, genau wie beim Olf. Als dann die Musik von Strowman kam, so, weil ich vergessen hatte, dass er ja auch angekündigt wurde, dass er ja kommen muss. Er gibt mir einfach nicht mehr viel. Also sie hatten damals die Zeit, wo er seinen ganz großen Run hatte, das hatten sie alles so ein bisschen verhauen, ja, vom Timing her, und das verkackt. Und seitdem ist halt irgendwie immer die gleiche Nummer, und ja, wenn er da um den Ring rennt und Ist schon okay, aber brauche ich nicht.
Also, was ich brauche nach diesem Rumble ist auf jeden Fall eine Matchserie zwischen Daniel Bryan und Matt Riddle. Also, was die beiden sich um die Ohren gehauen haben, mal so als Übergangsprogramm irgendwie im Rumble, das fand ich schon richtig geil. Also, ich würde die gerne mal in ein paar großen Matches sehen, ehrlich gesagt.
Und ich glaube, die beiden haben da auch Bock drauf, ja.
Ja.
Die haben das so richtig schön ausgenutzt, dass sie da jemanden als Gegenüber hatten, der diesen Stil so richtig mitgehen kann.
Ja. Ja, und das war auch so ein bisschen Showstil, ne? Wir hauen hier am Ende noch mal richtig hard-hitting Wrestling irgendwie raus. Und klar, keiner von beiden hat es dann im Endeffekt gewonnen. Also es war ja mein Tipp, war ja Daniel Bryan, dass er es hier gewinnen würde. Aber als ich dann auch gesehen habe, mit wem er dann noch im Ring stand, habe ich auch gedacht, also bei den letzten sechs habe ich gedacht, irgendwie sieht es schlecht aus gerade für Daniel Bryan. Chris, du wolltest irgendwas sagen.
Ja, ich wollte auch sagen, ich habe ja eigentlich auch gedacht, dass Bryan das dann macht. Weil ich dachte, ein Cena braucht keinen Rumble-Gewinn halt, ne? Um Reigns rauszufordern. Aber gut, da sich das Ganze mit The Miz ja auch schon ergeben hatte, da dachte ich mir schon, dass mein Plan für WrestleMania nicht so ganz aufgeht.
Ja, auf jeden Fall auch krasse Eliminierung hier von Seth Rollins gegen Riddle mit dem Stomp draußen, immer so eben. Kann man so machen. Ja, und dann die letzten vier sind hier Edge, Christian, Rollins und Strowman gewesen. Und Rollins trägt in seiner perfiden Art hier, hier, komm, wir zwei, wir sind die Zukunft und nicht die beiden, ne? Und lass uns hier zusammenarbeiten. Hat natürlich nicht so funktioniert. Vielleicht eine Sache, die wir noch aufgreifen müssen, nachdem wir ja gerade schon Omos gelobt haben, war ja vielleicht auch die Sache, wie hier ein AJ Styles eliminiert worden ist, wo man ja so ein bisschen damit gespielt hat, dass Omos immer auf der Seite steht, wo ein AJ Styles rennt, zufällig rausgeworfen wird, wo Braun Strowman dann AJ Styles quasi auf dem Arm hat und erstmal andeutet, er wirft ihn in die eine Richtung, quasi auf Omos, und dann doch einfach zur anderen Seite gegangen ist. Das fand ich ganz nett, dass man das quasi als, cool, ja, als Geschichte aufgegriffen hat hier. Ja, kommen wir zu den letzten Vieren hier. Edge, Christian, Rollins und Strowman. Wie frage ich denn zuerst? Kai, wie hat dir hier die Schlussphase gefallen?
Ich mochte diesen Ansatz von Rollins, wo er dann meinte, hier, so, wir beide sind doch die Zukunft, das ist die Vergangenheit, das sind die alten Männers, lass uns zusammenarbeiten. Klar hat ein Braun Strowman gesagt, du, da sehe ich mich eher weniger. Was ich irgendwie cool fand, mein Tipp war übrigens Daniel Bryan, habe ich irgendwie mit gerechnet, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, was eure Tipps waren, weil natürlich, weil ich es vergessen habe.
Das haben wir gerade eben noch gesagt, vor so 5 Sekunden. Ich habe doch gerade noch gesagt, Daniel Bryan war es
bei mir. War gut. Dann war ich, weiß ich nicht, ich höre einfach nur lieber mir zu. Und das war halt ganz schön, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, okay, jetzt kann halt wirklich alles passieren am Ende. Und ich hatte halt immer noch so ein bisschen diese, ja doch, ich nenne es Befürchtung, ich hatte irgendwie die Befürchtung, dass man dann macht, okay, jetzt am Ende steht einer, Randy Orton kommt raus und gewinnt das Ding. Weil ich mag Randy und er hat sich auch gut gemacht, aber ich hätte jetzt nicht schon wieder einen Randy Orton Rumble-Sieg gebraucht. Und dann war da irgendwie so eine gewisse Spannung drin, weil ich sage, gut, Christian wird's halt nicht, ne? Das konnte man sich ja denken.
Oh, das wäre aber so toll gewesen.
Ja, aber also es ist halt immer.
Also noch, für mich.
Ja, wollte ich halt sagen, für dich, aber man kennt ja auch das Standing eines Christian in der WWE. Die werden jetzt nicht sagen, du, hast du eigentlich mal Bock auf WrestleMania Main Event, Christian? Wenn hier gerade Edge im Ring steht, den wir immer besser fanden als dich. Aber ich mochte es dann, weil da so eine gewisse Spannung drin war. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie Rollins das Ding gewinnen lassen.
Ja. Ja, absolut. Strowman habe ich nicht geglaubt.
Nee. Der ist einfach, das ist dieser typische Brecher, den man da noch mal reinwirft, um dafür Spannung zu sorgen. Aber habe ich auch jetzt da nicht gesehen in der Region. Deswegen, Rollins hätte ich für durchaus wahrscheinlich hier erachtet. Deswegen war das in der Dramaturgie her, wie ich finde, auch zum Ende hin ja stimmig irgendwie. Und auch gerade, dass dann ja einen Edge Rollins eliminiert und dann auf einmal wieder hier der gute Randy Orton mit dem RKO auftaucht. Und so, what? Das ging ja fix und dann trotzdem diese Eliminierung am Ende, Chris, hättest du dir da, also von Randy Orton, hättest du dir da ein bisschen mehr Drama noch gewünscht, so ein bisschen mehr hin und her, oder war das so okay für dich?
Ich fand das tatsächlich echt gut. Also normalerweise bin ich ja auch ein Fan davon, dass dann diese Final Four sich dann relativ langsam verkleinern auf und dass dann noch so ein richtig spannendes Match wird mit einem engen oder mit einem spannenden Schlagabtausch. Und man dann noch mitfiebert. Aber ich fand das hier allgemein bei den Final Four gut gelöst, dass es super flott eigentlich dann ging auf einmal. Das hat irgendwie gepasst und das hatte, es hat halt alles funktioniert. Wäre da ein kleiner Stolperer drin gewesen oder so, wäre es wahrscheinlich doof gewesen. Aber so ging das zack, zack, zack. Du hattest gar nicht groß Zeit nachzudenken, warst voll drin und deshalb kam auch eben dieser Randy Orton out of nowhere in den Ring rein, bevor dann der RKO out of nowhere kam, auch total überraschend wieder, weil man nicht die ganze Zeit in den Gedanken hing, Orton kommt jetzt sowieso noch, und dass Edge dann irgendwie einfach diesen Schwung dann ausnutzt, um ihn direkt rauszufördern, ich fand das cool, das hat gepasst. Ich hätte da jetzt nicht noch ein Finale gebraucht, irgendwie, wo Orton und Edge sich noch mal irgendwie 5 Minuten kloppen.
Kai, wie ist bei dir?
Ich fand, mit den 4 Leuten hat man es irgendwie sehr schnell gemacht. Finde ich jetzt aber weder gut noch schlecht. Also ich habe da irgendwie keine Meinung zu, dass das jetzt so schnell ging. Mich hat es halt schon gestört, weil ich immer im Hinterkopf hatte, Randy Orton kommt noch. Es ist einfach ganz subjektiv, ich bin halt kein Freund von diesem, ich bin einer der ersten im Match, verletze mich dann und komme dann doch irgendwie nochmal wieder Spots, die hatten wir jetzt schon zu häufig, das ist einfach nicht mein Fall. mochte es dann aber, dass dann einfach nochmal gezeigt hat, Edge, der ist jetzt seit Anfang an drin und hat es dann trotzdem noch geschafft, sich irgendwie durchzusetzen, so ein bisschen wieder. Das ist er, unser alter Ultimate Opportunist. Er hat es wieder mal geschafft. Ich würde mal jetzt gerne eine Frage in den Raum werfen, die provokant klingt, auf die ich mir selber keine Antwort geben kann. Weil ich habe von vielen gelesen, auch im Discord, geil, 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 Edge hat gewonnen, Hammer, Hammer, Hammer. Warum freuen wir uns bei Edge? Aber bei anderen Leuten sagen wir, oh, der scheiß Part-Timer, der ins Main-Event geht.
Witzig, dieselbe Frage habe ich in der Preview auch Chris gestellt.
Das soll kommen.
Hattest du?
Weil ich sie gehört habe.
Hattest du? Ich habe halt die Preview. Ja, und da hast du mich geantwortet, damit, dass ja ein Edge jetzt auch gar nicht als Part-Timer gedacht gewesen wäre, sondern ja deutlich mehr Matches bestritten hätte und dass eben Edge auch jemand ist, der durch die Jahre, die er sich da wirklich aufgeopfert hat, durch die ganzen Verletzungen, durch die Leidenschaft, die er ja auch an den Tag legt, einfach einen Bonus mitbringt. Ja,
das klingt also nach mir. Nein, keine Ahnung. Aber ein Edge ist halt auch jemand einfach, der diesen Sport liebt, ja. Das ist halt auch einer von uns zu einem gewissen Teil. Der halt auch Bock hat, wenn er in den Main Event geht, dann bringt der halt verdammt noch mal seine Leistung, ja. Das ist nicht einfach ein Paycheck-Wrestler. Und ich denke, da ist schon ein Unterschied dann irgendwo. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Also ich gönne das im Edge und finde das jetzt auch nicht schlecht oder so. Aber mir wäre Daniel Bryan wäre mir um einiges lieber noch gewesen als Sieger.
Es geht mir hier eigentlich genauso wie bei den Frauen auch. Also ich kann sehr gut damit leben, dass das Edge hier gewinnt. Aber ich hätte mir auch genauso gut jemand Jüngeres vorstellen können oder jemand ja wie Daniel Bryan, der hier vielleicht noch wirklich mal seinen letzten Run hat, bevor er dann ja aus dem aktiven Geschehen so ein bisschen zurücktritt, ne, also, oder weniger antritt. Ich bin gespannt, was man daraus macht.
Ja, das ist es. Also da bin ich halt am skeptischsten. Edge, coole Sau, ne? Ich bin ein riesen Edge-Fan. Aber irgendwie kann ich mir weder mit Reigns noch mit McIntyre irgendwie so dieses Match vorstellen. Ich habe so, gerade mit McIntyre hätte ich so ein bisschen ein Mismatch vor Augen. Und
bei Reigns, ich glaube, es wird McIntyre.
Bei Reigns, Battle of the Spears oder was? Ich weiß nicht. Also ich sag auch McIntyre bei Raw und da kommt noch irgendwas dazu. Wenn nicht sogar noch Randy Orton weiterhin dazukommt oder noch der Fiend, dass es ein Fatal Four-Way wird oder sowas. Ich sage weiter, SmackDown ist Reigns gegen Cena.
Ich habe übrigens gerade die Nachricht gelesen, dass Cena angeblich nicht bei WrestleMania aktiv sein soll.
Zerstör nicht meine Träume.
Entschuldigung, weil er irgendwie zeitgleich in Kanada dreht und dann Covid hier über die Grenze und so hin und her schwierig werden könnte.
Oh, ganz ehrlich, wer dreht denn mit John Cena, ey? Das ist schon der erste Fehler.
Ja, aber klar, Reigns gegen Roman Reigns, Reigns gegen Roman Reigns, genauso wie ich es letztes Mal in den Notes geschrieben habe. Reigns gegen Edge wäre halt eben durch diese Sache mit den Spears irgendwie was man machen könnte. Edge gegen Drew McIntyre, Babyface gegen Babyface, immer schwierig zu verkaufen irgendwo. Aber wir haben halt zwei Nächte, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das heißt, du brauchst auch zwei große Main-Events. Und ich glaube, da ist gerade so jemand wie ein Edge, der doch so einen großen Namen mitbringt und zugleich noch so die Hardcore-Wrestling-Fans ja auch so anspricht. Und der kann ja auch noch. Also es ist ja nicht so, als ob der jetzt ankommt und dann wird es irgendwie 5 Minuten Finisher-Spektakel, dann ist vorbei. Sondern der will und der kann auch noch. Entsprechend mal gucken. Also ich weiß nicht. Also Kai, du tippst auf Raw, oder?
Ich tippe auf Raw und ich tippe auch weiter und leg mich jetzt direkt fest, egal gegen wen Edge kämpft, das wird Edge nicht gewinnen. Ich muss auch sagen, wie Chris, ich liebe Edge. Ich will jetzt aber auch nicht, dass Edge die Regentschaft von Drew McIntyre beendet, ne?
Ja. Ich weiß nicht, die Regentschaft von Drew McIntyre finde ich jetzt aber auch nicht so genial. Also, das ist schon alles ganz gut, aber ich sehe bei Drew nicht den genialen Champion so.
Aber ich sehe halt in Drew einfach einen fucking Star.
Ich weiß es nicht.
Also, das ist. Vielleicht, um mal was einzuwerfen, vielleicht kann da gerade so jemand wie ein Edge mit dazu beitragen, dass Drew auf die nächste Stufe kommt. Weil ich finde auch, dass Drew McIntyre irgendwie in seiner Rolle als Champion stagniert und dass da nicht so viel passiert ist in letzter Zeit. Vielleicht ist gerade diese Face-gegen-Face-Konstellation vielleicht auch mit einer möglichen Charakterentwicklung wieder eine härtere Region bei Drew McIntyre. Vielleicht ist das die Chance, die man da eben hat.
Wir müssen es aber auch sagen, dass halt der Aspekt, du musst A gegen Goldberg fäden, der relativ selten Bock hat, da zu sein und dann auch mit, du hast Corona und hältst Promos ins Handy, die jetzt auch nicht helfen, der Charakter weiterzuentwickeln.
Ja, aber das ist jetzt ein Bruchteil der Regentschaft gewesen.
Genau, also das haben wir schon auch schon ein bisschen häufiger kritisiert, dass er halt auch immer so ein bisschen cringy cool sehr oft ist und ja, das wirkt alles manchmal auch ein bisschen erzwungen, was er da eben macht. Aber das soll ja jetzt auch gar nicht unbedingt das Thema sein. Das können wir noch im nächsten Podcast besprechen. Lass mal hier den Review-Podcast hier vom Rumble so Richtung Ende bringen. Weil wir haben jetzt auf jeden Fall einen Edge, der hier den Rumble gewonnen hat. Wir haben Bianca Belair, die den Rumble gewonnen hat. Wir haben die Champions Drew McIntyre und Roman Reigns und Sasha Banks und neue Champions bei den Damen im Tag-Team, natürlich mit Nia Jackson, Shayna Baszler. Kai, wie bewertest du jetzt den Royal Rumble abschließend mit Bananen, wie immer, 1 bis 8?
Ich hasse es halt, wenn ich zuerst gefragt werde, ne? Also, wenn wir zu weit sind, weiß ich ja, gut, du willst mich halt zwangsläufig zuerst fragen, weil du nicht dich zuerst fragst. Aber ich dachte, jetzt habe ich wenigstens eine 50-50-Chance, nicht der Erste zu sein. Aber auch da habe ich natürlich in die Scheiße gegriffen. Und muss leider mich wieder selbst geißeln und die alte Formulierung nehmen, Komma-Werte nehmen nur Leute, die es nicht entscheiden können. Ich finde, eine 7 ist definitiv zu viel. Eine 6 finde ich, also, obwohl, na, eine 6 ist eigentlich, ich nehme eine 6. 6 von 8. Ja. Also, ich muss sagen, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß mit den Rumbles, weil auch ein Rumble mit Durststrecken ist immer noch ein Rumble und macht mehr Spaß als andere Matches. So allein durchs Drumherum. Wir hatten hier gerade Männer-Rumble, echt schöne Momente, das mochte ich. Ich fand das Last Man Standing Match cool. Auch wenn es natürlich wieder ein typisches Goldberg-Match war. Ich war drin, so, und das ist auch eine Leistung, die man anerkennen muss. Ich saß da und habe mitgefiebert, was ich sonst bei vielen Matches nicht mache. Hier Sascha gegen Carmella, es war da. Kickoff-Show-Match, gut, Ric Flair, Sexwerkel, immer gut. Deswegen eine 6. 6 von 8.
Ich stimme da ziemlich zu. Also, Kickoff-Show war mir relativ egal, weil ich finde das Tag-Team Nia Jax gegen mit Shayna Baszler schlimm. Obwohl Shayna Baszler natürlich eine Daseinsberechtigung hat, im Gegensatz zu ihrer Partnerin. Titel mussten weg von Flair und Asuka. War alles okay. Ja, McIntyre gegen Goldberg, so viel Angst man hatte, es war halt irgendwie ein unterhaltsames Spektakel eben, was da abgeliefert wurde in sehr kurzer Zeit. Carmella gegen Sasha Banks hat mich positiv überrascht. Hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich fand jetzt nicht, dass es ein grandioses Match war. Aber es war eben so flott, dass es unterhaltsam war. Und Mella, wie gesagt, hat schon so ein bisschen dazugelernt. Fand ich echt gut. Women's Royal Rumble hat so ein bisschen abgestunken, weil eben ja viele kleine Fehlerchen drin waren und es halt sehr lange gedauert hat, bis einfach mal Zug im Match war, so. Aber dann wurde es dann auch, als es sich zugespitzt hat, eigentlich immer besser. Konnte man sich gut angucken. Das Last Man Standing Match fand ich absolut fantastisch. Und den Männer Royal Rumble fand ich wirklich sehr gut. Da waren auch ein paar Kleinigkeiten drin, die mich gestört haben, zum Beispiel das verschenkte Potenzial mit den Mysterios oder sowas. Aber allgemein echt guter Rumble. Und ja, man muss aber auch dazu sagen, eben, sie haben uns gefoltert mit diesem Bad Bunny Bastard und dazu diese schlechten Grafiken mit miesem Comic-Filter und Last Man Standing Match wird geschrieben in Comic Sans und sowas. Das muss schon zum Abzug führen, deshalb 6 von 8 Bananen.
Ich bin auch so in der Region, muss ich sagen. Also, was man hier noch mal zum Ende betonen muss, ist natürlich auch die Tatsache, dass WWE hier auch noch mal diese klassische, ja, von Anfang bis Ende Karte gezogen hat. Also, sowohl eine Bianca Belair als Nummer 3, als auch eine Edge mit Nummer 1 sind sehr, sehr früh in den Rumble reingekommen und haben da entsprechend, ja, abgeliefert. Also, das war auch so ein klassisches Element, wodurch du Spannung erzeugst. Also, man hat da schon versucht, den Protagonisten entsprechendes Spotlight zu geben. Also, das hat man auf jeden Fall gemacht. Ich fand den Damen-Rumble nicht besonders gut, muss ich gestehen hier an der Stelle. Der hat mir gar nicht so gefallen. Aber der Rest war eigentlich eine recht unterhaltsame Angelegenheit. Wobei ich auch sagen muss, auch der Damen-Rumble war noch anschaubar. Also der war auch da noch unterhaltsam und so. Aber da war eben viel Geholper und 24-7-Gedönse und so. Hat mich nicht so
Wir hatten keinen Trainwreck auf der Karte. Also,
nee, gar nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also, wir hatten immer alle Matches mit einer Bewandtnis, mit einem Aufbau, mit einer Geschichte oder eben mit einer Bedeutung. Und das ist ja eben auch schon mal was. Wir haben eigentlich nur, in Anführungsstrichen, Big-Time-Matches. Und das tut der Card hier auch wirklich ganz gut. Also, wenn wir jetzt noch irgendwelche Filler dazwischen gehabt hätten, dann wäre die Wertung garantiert niedriger ausgefallen. Und deswegen, ich muss nicht noch mal all das wiederholen, was ihr gesagt habt. Ich bin auch bei einer 6 von 8, weil das eine unterhaltsame Angelegenheit gewesen ist. Und das Männer-Rumble-Match war stark. Und gerade die letzten zwei Matches haben mir da extrem gut gefallen. Also Reigns gegen Owens und dann eben der Männer-Rumble. Davor war es so ein bisschen, ja, nicht ganz so stark, aber eben auch keine wirklichen Trainwreck-Matches, die wir da gehabt haben. Deswegen, das war alles auf einem soliden Niveau mit kleinen Ausschlägen irgendwo nach oben. Und deswegen gebe ich da eben eine 6 von 8 Bananen und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Rumble. War eine kurzweilige Angelegenheit, auch dafür, dass wir ja immerhin hier 4 Stunden gehabt haben. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ne? Das war ein langer Event und dafür war es eigentlich gute Unterhaltung, sage ich
mal. Das stimmt.
So, dann sind wir durch mit dem Rumble und dem Rückblick auf den Royal Rumble vor allem. Am Wochenende geht's hier weiter mit einem Blick auf die Road to WrestleMania vor allem. Da blicken wir auf die Raw und SmackDown bei unserem Format Raw Cross SmackDown. Und da werden Kai und ich natürlich auch mal so ein bisschen rumspinnen, wie es denn da Richtung WrestleMania weitergeht. Es wird garantiert auch eine unterhaltsame Angelegenheit. Ansonsten haben wir diese Woche noch die Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon und bei Steady im Angebot. Wir haben das Magazin, wo wir dann bei AEW Beach Break natürlich länger vorbeischauen werden und da das ja quasi reviewen werden. Hört da gerne rein, da bin ich am Shaggy zugegen. Und ansonsten, wie immer, hier die Frage in die Runde. Chris, möchtest du noch was sagen?
Nee, eigentlich nicht. Ich fand's aber nett, mit euch beiden hier zu reden. Denn ihr seid sehr nette Menschen, das möchte ich noch dazu sagen. Nein, keine Ahnung. Alles okay. Discord war ziemlich cool. Der Live-Chat. Hat Spaß gemacht. Grüße an alle, die dabei waren. Ihr beiden Vögel seid mir egal.
Kai, möchtest du noch was sagen?
Also nur ein kleiner Ausblick. Ich lege mich jetzt auch direkt schon mal fest. WrestleMania Tag 2 Main Event wird zu 110% die Hochzeit zwischen Ric Flair und Hacer.
Ah, das wäre so gut. Ich will es haben.
Ich mag es ja immer, dass ich zum Abschluss hier immer nur die sinnvollen Antworten bekomme. Dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, Dankeschön, dass ihr hier die 2 Stunden mit uns verbracht habt, dass ihr hoffentlich Spaß an unserem Podcast hier gehabt habt und wenn ihr mögt, wie gesagt, schaut gerne bei Discord vorbei, wenn ihr uns besonders gerne mögt, unterstützt uns da, weil ohne das ist das hier nicht möglich und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.